Andreas Arco und Thomas Krause.
Mach ich mal an und sag hallo. Heute wird's aber bunt, heute wird's wild, glaube ich. Oder Andreas, hallo,
ja,
liebe
Frühschopper. Also bunt ist es auf jeden Fall, wenn ich das Hemd unseres Gastes sehe. Das ist also Hawaii-Look.
Holla. Das ist nicht Hawaii. Da, ich sehe da, sind das Primeln oder so? Das ist dann eine elegante, oder ist es ein deutsches Hawaii-Hemd?
Das ist das offizielle Hemd der Kleingärtner.
Nein, es ist sehr schick, es ist sehr geschmackvoll. Schick, also,
ja. Und wenn ich hier weiter rüber gucke, sehe ich gerade die Marienkirche. Wir sind also mal wieder im wunderschönen Lübeck. Unser Gast kommt aber nicht aus Lübeck, aber er wohnt im Norden.
Ja.
Möchte aber
herzlich
nicht
anonym
bleiben. Nein. Genau. Herzlich willkommen, Lorenz Meyer.
Ja, es freut mich. Es ist mir eine Ehre und Freude zugleich. Und muss ich ja gleichzeitig sagen, der Höhepunkt meiner bisherigen Laufbahn. Also ich habe eigentlich die letzten Jahrzehnte zielgerichtet darauf hingearbeitet, endlich hier diese Einladung zu bekommen.
Ja, und das stimmt so ein bisschen.
Ich habe eigentlich schon seit einem Jahr oder so, ich glaube seit eurer Ausgabe 50, hadere gewartet? Ich schon damit und denke, ja. Mensch, verdammt nochmal, ich werde mich aber nicht freiwillig melden, die müssen sich
ja, bei aber mir wir waren, melden. Aber wir haben ja ähnlich gedacht, das ist ja das Problem. Ja,
das
wir
ist
haben
natürlich uns
ja vornehm haben gedacht,
wir Menschen, der Journalist, Autor und Medienkritiker und auch Satiriker, und deswegen habe ich so ein bisschen Angst vor dem, was er hier gerade sagt.
Naja, du hast uns ja schon erwähnt, namentlich als digitaler Frühschoppen. Und da habe ich ja schon gedacht, Mensch, das ist ja, na, ich glaube, Andreas, du hast mir damals eine WhatsApp geschrieben.
6 von 9.
Genau. Ja. Da habe ich gesagt, hier, Ritterschlag. Ne? Das ist ja toll. Ja, da waren wir also ganz stolz. Und dann haben wir uns so langsam angenähert. So kann man das, glaube ich, sagen.
Ja,
oder?
Und ich kenne dich tatsächlich nur übers Internet schon länger, weil du ja auch der Guru warst oder bist, diese Kunstfigur Sheng Fui, glaube ich. Sheng Fui.
Ja, genau. Ja.
Und ich habe immer den Fehler gemacht, oder mache das heute noch, wenn ich mit Leuten mal so witzel, dass ich Möbel umstellen muss, dann sage ich immer noch aus Versehen Sheng Fui und die denken, ich bin sehr dumm. Feng Shui, glaube ich. Ist, ne?
Genau,
das
richtig.
Fernöstliche Lehre mit EE. Ne?
Genau, richtig. Das war tatsächlich in meinem grauen digitalen Vorleben einer meiner vielen Kunstfiguren. Also ich war eine Zeit lang, ein paar Jahre, war ich halt ein zertifizierter Sheng Fui-Berater, also wohlgemerkt nicht Feng Shui, sondern Sheng Fui-Berater. Und war da sehr erfolgreich, hatte also auch eine Webseite mit meinem eigenen Shop.
Ich würde da gerne nachher nochmal in die Tiefe gehen, das ist sehr interessant. Das ist der charismatische Guru.
Wir können doch jetzt gleich in die Tiefe gehen.
Was spricht dagegen, oder was? Wir sind ja noch bei der Vorstellung. Noch ganz kurz für die ganz wenigen, die Lorenz nicht kennen. Du bist im Grunde derjenige, der, ich glaube, seit über 20 Jahren gibt es das Bildblog. Wollen wir kurz erklären, worum es dabei geht?
Ja, genau. Das Bildblog ist ein medienkritisches Blog. Irgendwie heutzutage sagt man gar nicht mehr Blog, aber wir können den Namen jetzt nicht mehr ändern.
Ist der 90er oder 2000er.
Ja, genau, richtig. Blogs gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Und uns gibt es tatsächlich seit anderthalb Jahrzehnten. Mich beim Bildblog erst seit 6 Jahren oder so. Okay. Irgendwann haben die sich mal gemeldet. Also die haben sich gegründet. Da waren so 2 Leute dabei. Einen kennt man immer
Stefan
noch sehr
Niggemeier,
vom Namen her. Ja. Stefan Niggemeier. Mhm. Der hat jetzt ein eigenes medienkritisches Portal. Das nennt sich übermedien.de. Und irgendwann haben die sich gemeldet und haben gesucht im Internet. Wir suchen jemanden, der die tägliche Morgenkolumne schreibt. Mhm. Mit den 6 Empfehlungen des Tages. Was war wichtig am vergangenen Tag? Was sollte man gelesen haben?
Und die kommt ja 8.54 Uhr dann auch raus.
Oder? Genau, und deswegen heißt sie auch 6 vor 9, 8.54 Uhr muss sie pünktlich rauskommen. Und ja, und ich selber war eigentlich so ein Stefan Niggemeier und Bildblog-Fanboy immer. Fand das immer sehr, sehr gut, wie kritisch die über die Boulevardmedien geschrieben haben. Und dann habe ich damals gesagt, ja, pieps, ich wäre dabei. Und dann hat man mir gesagt, naja, wollen wir das, willst du das vielleicht tauschen? Du kannst ja nicht den ganzen Monat durchknechten. Wir geben dir noch jemanden bei. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich sehe das jetzt als meinen nachgeholten Zivildienst, den ich als Berliner damals irgendwie mich da rumgemogelt habe. Ja, ich bin eigentlich Ur-Berliner, habe dann aber noch einen Wohnsitz irgendwie auftauen können. Und was abgesehen davon vollkommen unsinnig wäre, weil ich untauglich gewesen wäre. Aber jedenfalls habe ich gedacht, auf diese Weise.
Wann ist das aufgefallen, dass du untauglich gewesen wärst?
Das wäre eigentlich schon bei meiner Geburt aufgefallen. Genau. Aber ich hatte ein sehr, sehr Bundeswehr kritischen Vater. Okay. Also das ist jetzt vorsichtig ausgedrückt.
Das ist interessant.
Weil also der war eigentlich eher so, man, eigentlich sollen die das System in Schutt und Asche legen und Polizisten und...
Finde ich interessant, weil im Grunde denkt man, dann gehst du erst recht zur Bundeswehr. Dann Papa sagt, geh nicht hin.
So, das stimmt, richtig.
Bei mir war es nämlich so, Papa, hallo, herzlich grüße, ich weiß, ihr hört das. Ja. Er war großer Fan, also nicht Fan, um Gottes Willen, ich finde nicht ein falsches Licht, aber der war schon... Kann man ruhig machen, ist ordentlich, da lernst du auch noch mal was. Ne? Und ich bin auch vielleicht deswegen nicht dahin gegangen.
Wie war das noch mal genau, Andreas? Wie
hast du
das
Geschichte gemacht? Vieles ist auch verjährt.
Also. Ja, genau, bei mir ist es ja immer verjährt oder verjahrhundertet oder so. Naja, und dann habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, ich hole da meinen Zivildienst nach. Mhm. Und und den Zivildienst hole ich jetzt seit 6 Jahren nach und werde dafür gestraft. Ich war Zeit meines Lebens so immer so eine Nachteule. Und bin erst um 3 Uhr ins Bett gegangen oder so. Jetzt muss ich immer ganz brav.
Wann stehst du auf, wenn du das machst? Also, weil das
ja, ich stehe um 6 auf.
Und dann guckst du.
Und dann gucke ich aber schon, springe ich auch schon richtig rein. Also ja. Um 6.30 Uhr sitze ich da eigentlich schon.
Bereitest du denn morgens, manchmal kann man abends ja schon mal gucken, wer schreibt morgen was online? Suchst du dir was raus oder gehst du wirklich um 6 an den Start oder stehst auf, trinkst einen Kaffee und dann 5:45?
Nee, also das ist, ich glaube, den Job kann man wirklich nur machen, wenn man auch so verrückt ist, sich für dieses Medienbusiness auch so zu interessieren. Und ich habe halt einen Feedreader mit ein paar hundert Quellen bestückt und monitore die sozialen Medien überall, dass ich überall Alarme drauf habe und mein Feedreader entsprechend clever eingestellt habe.
So hast du uns ja auch am Ende gefunden.
Und ja, richtig, genau. So habe ich den digitalen Frühschoppen, Webseite derdigitalefrühschoppen.de.
Genau.
Danke.
Und so habe ich den auch entdeckt und habe hab euren tollen Podcast, der damals einen medienrelevanten Bezug hatte.
Ich glaube, Stefan Richter, ne? Oder was war das?
Ja,
genau. Einmal glaub, Stefan Richter und einmal die Wirklich-Zeitung aus Flensburg.
Ja, genau. Richtig, genau. Ja, genau. Genau. Und ich mache am Wochenende immer eine Sonderausgabe. Da geht es dann immer nur um Multimedia-Empfehlungen, wo ich Hörtipps und Videotipps gebe. Okay. Und da ist das natürlich fantastisch gewesen. Und das war mir eine große Ehre, euch da empfehlen zu dürfen. Aber
kolumnenmäßig entdecke ich natürlich Parallelen eigentlich auch zu Franz Josef Wagner. Er erscheint täglich, aber das war es dann, glaube ich, auch schon, oder?
Genau. Aber Franz Josef Wagner könnte ich sofort auch schreiben. Habe ich auf Twitter mal eine Aktion gemacht und habe auch gesagt, nennt mir irgendwas. Und ich schreibe dazu im Stil von Franz Josef Wagner. Und also das ist auch fast eine Kunstfigur.
Der hätte mir auch noch gefallen. Wir wollen auch nicht, du hast ja vorher sehr bescheiden, so kommst du rüber. Wir können ja auch mal ganz transparent sein. Wir sind hier heute in Lübeck. Wir zeichnen, also die Folge erscheint jetzt am Sonntag, wenn ihr das hören könnt.
Genau,
haben wir Mediadocs. Am Mittwoch aufgezeichnet. Wir haben uns hier in Lübeck getroffen.
Oder durfte ich das nicht sagen?
Jetzt, doch, das doch,
ne? Mediadocs. Wir sind ja bei unseren Freunden hier.
Bei unseren Freunden.
Ja.
Ne, Cook and Cooper, die für uns hier alles machen. Und
genau.
Stefan
unsere
und Janik.
Online
Wizards. Wir sitzen bei denen im Büro, deswegen dieser tolle Ausblick. Aber wir sind schon vom Bahnhof hierher geschlendert.
Ich bin
wir
haben, schwer beeindruckt hier von dieser tollen Luftatmosphäre.
Das ist hier schon, das sind schon gute Leute hier sozusagen. Die haben es hier gut.
Ja.
Aber wir sind mit Lorenz eben schon vom Bahnhof gelaufen und haben so ein bisschen, natürlich auch schon mal off the record gesprochen. Und da hast du ja auch gesagt, letztendlich, dass gewisse Dinge möchtest du auch gar nicht zu privat sein und das müssen wir auch, wollen wir auch akzeptieren.
Natürlich.
Dass man sagt, du bist hier sozusagen als Journalist, Autor, Medienkritiker hier. Die Kunstfigur haben wir eben schon kommen wir gleich nochmal zurück.
Wir springen heute ein bisschen rum. Du bist ja ein Tausendsasser, du machst ja so viele
beim
Sachen.
Beim Bildblock noch ein bisschen bleiben, weil das,
damit
wir einfach diese Spur nochmal aufnehmen. Wir haben ja nun, es ist ja im Grunde, haben wir im Podcast auch schon viel drüber gesprochen, Julian Reichelt, endgültig falsch abgebogen. Wir haben natürlich dieses tolle Buch von Stuttgart Barre möglicherweise alle mitbekommen, wo ich noch fand, der Aufschrei gar nicht so groß war nachher.
Hat das auch gar keinen mehr überrascht, glaube ich,
obwohl das ja eine fiktive Geschichte war. Aber um auf dein Buch kurz zu kommen, Kreuzfahrt durch die Republik, da hast du 20 Figuren genommen.
Genau.
Und da hat mir gerade der Kollege Wagner, den hätte ich da eigentlich gerne gesehen.
Ja, der wäre da auch
ein anderer Typ, den ich da auch noch mir hätte vorstellen können, wäre auch sehr aktuell gerade in den Medien wieder Harald Schmidt.
Ja, genau. Und an Harald Schmidt hatte ich tatsächlich aufgeschrieben. Das ist ein gutes Stichwort. Und an dem habe ich mir die Zähne ausgebrochen. Also das war so. Also ich habe den bis ganz zuletzt geschoben. Also ich habe an dem Buch etwas über ein halbes Jahr gearbeitet und hatte mir so einen Plan gemacht. Jede Figur ist eine Woche Arbeit für mich.
Ja.
Und in der einen Woche habe ich mich voll gepumpt mit Informationen. Also es ist dann tatsächlich so, bei Lanz habe ich, ich weiß nicht, 40 Stunden also Lanz YouTube gehört geguckt, oder so.
Oh Gott.
Und, ja, und YouTube raucht.
Also ich frage mal so, Rowohlt, haben die dir sehr viel Schmerzensgeld?
Ich habe tatsächlich 2 Monate sogar dort gearbeitet,
okay,
weil ich brauchte einen freien Kopf und wollte nicht zu Hause arbeiten.
Okay.
Und da hat meine geliebte Cheflektorin, die leider jetzt abgewandert ist und,
hat den Verlag gewechselt
und zu Ullstein gegangen ist und dort Chefin eines neuen Imprints geworden ist. Schöne Grüße, Ricarda. Ja, die hat dann gesagt, du kannst auch zu uns kommen, irgendwie 2 Monate. Und dann habe ich 2 Monate im Holiday Inn gelebt,
okay,
und bin immer jeden Morgen wie so ein Arbeitnehmer irgendwie zu Rowohlt gegangen.
Direkt, und hast da das Buch dann geschrieben?
Und habe dort jedenfalls 2 Monate dort geschrieben. Okay. Leider hat es alles viel länger gebraucht.
Das war sehr, ich will jetzt auch jetzt, das ist immer doof, der Gast, das soll jeder selber lesen. Nur ich habe es so empfunden als sehr, war so meine Wahrnehmung, sehr liebevoll umgesetzt. Du hast diese Figuren nicht geschont immer, das kann man nicht sagen. Also zum Beispiel bei Lanz, ne, dieses Selbstverliebte, was da durchkam, Angela Merkel, Minigolf spielen, sehr schön. Und das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ja, Frank Thelen, viele mögen den nicht. Ich gehöre auch zu denen, die den eher ablehnen. Dieses FDP-artige, kann man fast sagen, Technologieoffenheit, die er da an den Tag bringt. Aber du hast diese Figuren. Also kurz, wir wollen das Buch nicht zu lang, das war ja deine Bitte, wir wollen da gar nicht zu lange, aber ich fand es eben sehr interessant, diese Fantasie da reinzulegen, zu sagen, erstmal diese Namensverwechslung, es ist ja so, Autor, der diese Interviews macht, also es sind 20 Persönlichkeiten, mich erinnerte vieles auch so, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, ihr wahrscheinlich, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg, diese Art und Weise ranzugehen, diese Fiktion mit echten Personen,
ne?
Und dann hast du ja hier sozusagen den Hausmeister letztendlich losgeschickt durch eine Namensverwechslung, soll jeder selber lesen, wir wollen ja auch nicht zu viel spoilern. Nee,
können wir aber gerne.
Und hat dann sozusagen diese Leute besucht, ne?
Ja,
und
genau.
Dann aber sehr, also für jemanden, der unwissend ist, korrigiere mich da gerne, wenn es falsch ist, könnte man auch glauben, das ist authentisch.
Ja,
das ist ja nicht so überspitzt, dass es
natürlich das ist bei der Reiz, würde ich sagen, oder?
Ja, genau, damit wollte ich spielen. Also ich wollte so eine Figur haben, die, also ich wollte jetzt nicht so ein plumpes Bashing machen von diesen. Deswegen wird man in diesem Buch, wo diese 20 Medienpersönlichkeiten auftauchen, da ist nicht ein einziges schlechtes Wort über die geschrieben.
Nee, genau. Das.
Und das erklärt sich immer nur aus der Szene selbst dann heraus. Und ich wollte diesen Protagonisten haben, der da durch Zufall auf einmal so zu so einem Promi-Flüsterer wird und jede Woche irgendwie einen neuen Auftrag bekommt. Du fährst ja zu, ich weiß nicht, Barbara Schöneberger oder so und versuchst sie zu interviewen. Und jedes dieser Interviews, da geht er eigentlich immer, der Protagonist geht so mit so einer ganz positiven Stimmung an sie ran und ist eigentlich immer vorher fast ein bisschen eingeschüchtert und himmelt die eigentlich an, jeden von denen. Und dann offenbart sich aber so nach und nach, entgleitet denn jedes Gespräch und manchmal kommt es auch gar nicht zum Gespräch. Dann geht alles kaputt und er bleibt in Scherben zurück irgendwie als Opfer, würde aber trotzdem nie ein böses Wort über die Person sagen.
Hast du dich denn zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast 40 Stunden Markus Lanz geguckt, am Stück?
Nein,
in Dosen,
dosiert. Genau, in Dosen, auch gerne auf Waldspaziergängen und als Podcast-Format.
Aber du hast dich dann, also eine Woche oder wie lange hattest du gesagt?
Eine Woche habe ich mich immer
beschäftigt.
Voll.
Hast du dich dann dabei erwischt, dass du vielleicht Verhaltensweisen oder tatsächlich Betonungen von diesen Personen angenommen hast oder dass du so gedacht hast, geträumt hast vielleicht? Also ist da irgendwas passiert? Weil das kenne ich durchaus.
Das passiert absolut. Das ist eine ganz gute Frage, eine ganz tolle Frage. Und im Idealfall ist es auch so, dass ich nachher dann, also wenn ich mich ausreichend mit so einer Person beschäftigt habe und meine, dann auch irgendwann so denken zu können, dass ich dann eigentlich auch nicht nur weiß, was die Person sagen würde, wenn man sie danach fragt, wie ist dein Verhältnis zum Kapitalismus, sondern ich wüsste dann auch, was sie über Frauen denkt, welche Autos sie mag oder also Banalitäten.
Da bist du sozusagen eine unkünstliche Intelligenz. Ja, also das kommt aber aus dir raus dann, weil du eben so viel oben reingeflossen ist. Deshalb meine ich also von künstlicher Intelligenz abgeleitet. Ja. Es ist so viel drin und das Richtige kommt dann zur richtigen Zeit raus.
Ja, und das ist genau, und das ist der Idealfall und da muss man hin. Und das sind dann oft bei mir Tage der Verzweiflung auch gewesen. Also, dass ich.
Also, es ist harte Arbeit, ne?
Ich habe das getaktet, also sehr stupide getaktet und das waren die in meinem Verlag gar nicht gewohnt, dass jemand an so ein Projekt so getaktet rangeht, wie mit so einem Reißbrett. Weil ich habe gesagt, ich liefere euch jede Woche eine Geschichte ab. Am Sonntagabend schicke ich euch die Geschichte rüber.
Also ist das Buch entstanden.
Und ja, genau. Und ich habe gesagt, jedes Kapitel bekommt 12 Seiten. Und die haben immer gesagt, oh Gott, du bist der Autor. Du bist frei und du brauchst Termine nicht halten und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.
Aber ist das denn auch ein bisschen Größenwahn? Also jetzt mal ganz bei allem Respekt. Aber ist es so, dass du sagst, oh, mache ich euch so schnell? Und
ja, also ich bin tatsächlich wirklich auch mit so einer Größenwahn-Hybris reingegangen. Ja, also ich weiß, am Anfang hieß es, kannst du ein Probekapitel schreiben? Hatte mein Agent gesagt oder der Verlag oder so. Und dann hatte ich die Hybris und habe zu meinem Agenten gesagt, ja, sag mir einen Namen und ich schreibe den. Es ist mir, ich will da gar nicht drüber nachdenken.
Konfidenz und Kompetenz.
Und dann hat er tatsächlich Markus Lanz gesagt. Das ist also das erste Kapitel des Buches dann auch geworden.
Ja, aber hier entdecke ich Parallelen zu Barack Obama. Der hat bei Letterman nämlich mal gesagt, als dann auch ein Verlag auf ihn zukam und gesagt hat, ja, möchten Sie nicht Ihre Memoiren schreiben? Dann sagt er, okay, wann braucht ihr es? Halbes Jahr, 6 Monate? Nein, das hat alles Zeit. Und er sagt, nein, so bin ich nicht gewohnt zu arbeiten, sondern da wird sofort angefangen dann. Ja. Ich weiß nicht, wie lange es letztendlich gedauert hat, aber vielleicht ist das ja auch, weil ich glaube auch, du bist ein sehr strukturierter Mensch.
Ich brauche das.
Wenn man schreibt, ist das ja auch sehr wichtig. Ich glaube, auch Harald Schmidt war der immer da differenziert hat, der sagt, also verkannte Genies gibt es nicht, sondern also tatsächlich warten einige, bis sie von der Muse geküsst werden und arbeiten so. Aber Andreas und ich waren bei unserem Termin in Münster mit Ruprecht Polenz vorher im Picasso-Museum und da haben wir gesehen, der hat eigentlich auch nur ständig gearbeitet. Ne? Also der hatte auch eine gewisse Struktur in seiner Arbeit und hatte also dieses zu sagen, ach, heute male ich kein Bild, weil ich habe keine Lust oder ich habe nicht die Inspiration, sondern dann gilt's.
Ja.
So ist das auch so bei dir.
Ja. Ja, also da kann ich wirklich was empfehlen. Mir fehlt leider der Name nicht ein, aber den hängen wir in die Shownotes rein. Ein Schlagzeuger.
Danke, Andreas.
Bei Instagram und bei YouTube. Also der weltphänomenalste Schlagzeuger. Sieht sehr extrovertiert aus. Man sieht schon auf den ersten Blick, was für ein irrer Typ das ist. Und der räumt mit seinen Videos regelmäßig Millionen Klicks ab. Macht immer nur so ganz kleine Videos. Spielt manchmal Stücke mit dem Schlagzeug mit einer Hand, die also Profi-Schlagzeuger mit 3 Händen nicht hinbekommen würden. Ist ein sensationeller Typ. Und also ich würde sagen, also alle Profi-Schlagzeuger, himmel den an. Und ich habe ein Interview von ihm gelesen, da hat er gesagt, Talent, Genie, alles Quatsch, alles Unsinn. Null. Es ist einfach nur der stupide Fleiß, dass er gesagt hat, als er irgendwann mal die Barriere durchbrochen hat und zu sagen, er erhöht die Stunden des Übens und er übt und übt und übt. Und ich glaube, so ganz recht hat er nicht damit. Also ich glaube, es muss schon eine Basis da sein.
Eine Mischung,
das meine ich
ja, genau.
Es muss
ich glaube,
ja
mich kannst du 100 Jahre dahin stellen.
Das wird genau, also wenn mir jetzt jemand sagt, üb jeden Tag 10 Stunden Oboe, dann werde ich nicht der beste Oboe-Spieler, wenn ich überhaupt kein Verhältnis zu dem Instrument habe. Ne?
Wenn da keine Lust, auch also da Leidenschaft fehlt auch so ein bisschen. Ja. Andreas hat mal Triangel gespielt im Feuerwehrmusikzug.
Da wurde ich aber degradiert. Ich habe angefangen an der Posaune und habe dann Hamburger Fairmaster, wo haben wir immer wieder geübt. Ich konnte es aber nicht, ich habe kein Talent. Ich bin wirklich, leider, ich mag Musik, aber ich kann es nicht. Und ich habe dann nachher, man macht das ja, das sind so 5 Züge bei der Posaune, das habe ich dann schon verstanden, aber es kam nichts mehr raus. Dann sollte ich Hamburger Fairmaster machen und habe das dann so imitiert. So.
Hamburger Fairmaster.
Ganz furchtbar. Aber das ist so, es war einfach ein, ja, es ist, und ich glaube, selbst wenn ich damals, das ist 30 Jahre her, 35 Jahre, es würde heute noch nicht klappen, wenn ich so lange Zeit gehabt hätte.
Aber wenn ich glaube, die Mischung aus Leidenschaft und Fleiß und auch, was ich auch immer sage, wenn wir jetzt mal so von Erfolg, da sind wir dann ja auch schon so ein bisschen in diesem Esoterik- oder feinstofflichen Bereich, Fleiß, Leidenschaft und auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also die Karriere von Arnold Schwarzenegger zum Beispiel wäre so nicht replizierbar, weil das gerade zum Beispiel gar nicht gefragt ist. Also Actionstar mit Muskeln war in den 80ern gefragt und er war zur richtigen Zeit. Also ein gewisser Wille gehört immer auch dazu. Nur ich kriege immer das Kotzen, wenn also vermeintliche Rezepte von Erfolgsgurus verkauft werden. Du musst nur das und das machen, was ich sage, dann passiert dir das. Ja. Und gut, ich weiß auch immer gar nicht, wo wir hier jetzt überall ansetzen sollen, weil du hast so eine Themenpalette anzubieten.
Also wir können ja mal rübergleiten.
Wir sind aber bei Bild stehen geblieben und da bist du dann ins Buch gesprungen.
Ja, genau. Wir schließen das Buch jetzt ab, okay? Ja. Also ich kann das Buch nur empfehlen.
Lorenz, gib dem Ganzen doch mal eine Struktur.
Ja, bitte. Ja, Lorenz, dafür haben wir dich doch hergeholt. Ja. Also wir, wie gesagt, das Buch nochmal, wir verlinken es ja auch, aber einfach Kreuzfahrt durch die Republik. Ja. 20 Prominente werden sozusagen interviewt vom Hausmeister.
Leseempfehlung, sage ich ganz, ganz objektiv.
Und ja, kannst du.
In
du bist ja wirklich hier.
Neutralität, ja, sage ich unbedingt die Leseempfehlung.
Und deswegen auf diese charismatische Überleitung haben wir gewartet. Der charismatische Guru, eine Kunstfigur, die du, ich glaube, so vor Facebook schon, bevor es Facebook gab,
genau,
hast du das ja gemacht. Und du bist aber eben nicht nur Autor, Journalist und natürlich Medienkritiker, du bist auch technikaffin. Das habe ich zumindest irgendwie gelesen, dass du dich, als du diesen charismatischen Guru erfunden hast, ne,
ja,
Sheng Fui, hast du dich sehr mit dem Internet beschäftigt und du erzählst es lieber gleich selbst, aber ich wollte diese Brücke bauen. Du bist da ja in die Kreise reingeraten, weil du ja bei Google dann nachher auch gefunden wurdest, wenn jemand nach einer Klangschale zum Beispiel gesucht hat.
Absolut, genau, richtig, genau. Ja, also es ist schon viele Jahre her. Ich besuchte bei mir vor Ort eine Buchhandlung und das war die Zeit, die Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich vielleicht daran erinnern, wo es in den Buchhandlungen stapelweise gab es Feng Shui-Bücher. Mhm. Es war also eine richtige Mode und ich weiß, ich war auch mal in Hongkong privat und war ganz beeindruckt davon. Da gibt es ja so ein Hochhaus, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, und ein sehr großes Hochhaus. Hongkong wird ja von so einem Fluss durchflossen und da gibt es also wie Istanbul irgendwie, es gibt die eine Seite und die andere Seite und dazwischen.
Wie in Köln.
Fahren die toll. Hongkong ist eigentlich wie Köln, genau.
Ja, wie Chelsea Köln und Istanbul. Und, ganze Kram, ja.
Und auf der anderen Seite ist ein Berg und dann sollte ein Hochhaus gebaut werden und dann haben also wirklich die also ein Multimillionenprojekt, wie man sich vorstellen kann, dort. Hongkong, teuerstes Pflaster der Welt, ist ja so das New York Asiens. Und der Aberglaube dort, selbst bei diesen Bankern und ganz rationalen Geschäftsleuten, die da in Hongkong leben und in dieses Bürogebäude rein wollten, der war so groß, dass sie also einen Feng Shui-Berater zu Rate gezogen haben. Und der hat gesagt, ihr verstellt mit diesem Hochhaus, verstellt ihr dem Drachen die Flugbahn zum Berg rüber. Und das könnt ihr nur dadurch lösen, dass ihr da ein Loch reinmacht in dieses Hochhaus. Also die haben auf mehrere Stockwerke verzichtet und haben da also ein kreisrundes Loch reingefräst. Also haben das nicht reingefräst, sondern haben es offen lassen, damit dieser Drache da durchfliegt. Naja, und diese Feng Shui-Drachen kamen irgendwann nach Deutschland. Und in dem Zuge kamen dann auch lauter so Feng Shui-Berater, und ich fand es zum Schreien komisch. Ich stand da in meiner kleinen Buchhandlung und blätterte durch und dann gibt es halt so lauter der dreibeinige Glücksfrosch und die Chakren und müssen nur geschüttelt werden und deine Aura muss massiert werden und ich weiß nicht was und setzt die Garderobe nie in Südostrichtung, sondern immer nach Südwestrichtung und alles wurde gemacht und jeder halbseidene Mensch, der so eine Wochenendschulung gemacht hatte, druckte sich eine Visitenkarte mit einem Yin-Yang-Symbol oder mit einem Karpfen drauf oder mit einer asiatischen Münze oder so und zack war er zertifizierter Feng Shui-Berater. Und ich fand halt das Ganze ungeheuer auch komisch. Also ich habe es auch von der komischen Seite gesehen und ja, und damals, ich hatte eine Softwarefirma, habe dann eine Domain angemeldet, habe die dann halt nicht Feng Shui genannt, sondern Shengfui.de.
Was mir heute noch zum Verhängnis wird, wie ich vorhin erzählt habe.
Ja, genau. Und und dann habe ich mir einen Spaß draus gemacht, weil damals war es die Zeit des Suchmaschinenoptimierung. Ja. Das Kürzel dafür lautet SEO.
SEO, ja.
Und und das war dann so, damals hat man so allerlei Sachen ausprobiert, auch so schwarze Tricks, sag ich mal, so die von Google eigentlich nicht so gern gesehen waren. Und ich fand das so absolut spannend. Also mich hat das ungeheuer fasziniert, weil dann gab es das sogenannte Black Hat Marketing. Ja. Also die Leute, die sich den schwarzen Hut aufsetzen und ganz bewusst gegen Google-Richtlinien verstoßen zur Verschlagwortung oder so. Und ich habe dann so Black Hat Seminare besucht und habe immer gelesen in irgendwelchen Foren und war aber eigentlich mehr aus dem Entertainment-Gedanken, weil ich das so lustig fand auch. Aber ich hatte ja nur diese Spielwebseite. Für mich war halt Cheng Fui eine Spielwebseite. Und da habe ich halt gedacht, naja, dann schreibe ich jetzt mal einen Artikel über eine Klangschale. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben über eine Klangschale, der die ersten drei Sätze klangen dann noch so ganz nüchtern irgendwie. Ja, diese Klangschale ertönt, ist eine Venus-Klangschale und spricht die vorderen Chakren an und ist besonders gut zur Stimulation von diesem und jenen und wirkt sich nachhaltig auf ihr Liebesleben aus oder irgendwie sowas. Und dann wurde es aber immer absurder, mein Text. Und es war halt so, dass ich ihn am Anfang echt klingen ablassen, weil diese ersten Sätze, das waren diese Google-Snippets, die dann in den Suchergebnissen angezeigt wurden. Dann
warst du immer vorne weg.
Ja, und dann habe ich tatsächlich bei ganz vielen esoterischen Suchbegriffen bin ich dann in diese Top-Suchergebnisse gekommen. Und das hat mir sehr den Zorn der Feng Shui-Berater, habe ich mir zugezogen. Und die haben mich nachher, also richtig, also es war noch vor Facebook-Zeiten, die sind zu mir nach Hause gekommen. Die haben meine Kinder beim Spielen beobachtet und fotografiert. Die haben unter meinem Namen Werbung für Kinderpornos gemacht.
Richtig dreckig,
weil die so sauer waren und die fühlten sich so. Also wenn ich einen ernsthaften Artikel geschrieben hätte und hätte so rational wissenschaftlich eine Gegenposition eingenommen, das waren sie gewohnt.
Ja.
Aber dass sie jemand jetzt nun auf so mit so leichten Florett irgendwie sie so angeht. Und natürlich auch in die Suchtreffer vermiest irgendwie. Das hat sie sehr, sehr persönlich genommen, ja.
Und das finde ich ja gerade, oder das finde ich sehr interessant, weil ich bin, wir haben das ja vorhin im Vorgespräch auch schon so ein bisschen durch meine Hypnosegeschichten in Berlin bin ich ja wieder besseren Willens, sage ich mal, in diese Esoterik-Szene mit reingeraten. Das lässt sich leider nicht vermeiden, wenn man sich mit dem Thema Hypnose beschäftigt. Oder zumindest war das damals so. Und ich finde das ja ganz interessant, dass gerade Leute, die Klangschalen verkaufen, was ich völlig in Ordnung finde, wenn also ich sag mal jetzt Lieschen Müller, um mit Henry Nann zu sprechen, obwohl da darf man ja auch wieder nicht mehr drüber reden, wenn die sich zu Hause hinsetzt und sagt, okay, ich mache meine Klangschale und der Tag wird für mich harmonisch, habe ich kein Problem mit. Kritisch wird es erst dann, wenn solche Leute, die solche Sachen verkaufen, dann bei dir vor der Tür stehen oder deine Kinder fotografieren oder noch schlimmer, was du gesagt hast mit der Kinderpornografie in deinem Namen, die dann aber nach außen immer dieses der friedvolle Krieger sind und nur in Frieden und Harmonie leben und dann sich da, sobald es aber ans Geschäft geht, hört dann Frieden und Harmonie auf oder was? Oder
ja, wie ist das so verstehen? Das ist sehr bedauerlich. Ja, ja, gerade bei diesem Segment, wo man, wie du sagst, wo man eigentlich an weiche Charakterzüge denkt.
Ja,
ne?
Ja. Aber das ist ja ähnlich. Ich weiß, Thomas rollt jetzt schon mit den Augen, wenn ich an Homöopathie denke. Ne? Das ist ja auch so dieses genau das Thema. Ich glaube, du hast auch dieses Bullshit-Bingo erfunden.
Ja.
Ne? Und ich habe es damals geliebt, was du da gemacht hast und habe das natürlich in der Familie auch probiert. Und es kamen dann ja immer diese Begriffe. Ne? Also ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber das wirkt auch bei Tieren, bei Kindern. Und du merkst eben, wie aggressiv diese Stimmung in der Szene ist auch. Ne? Wo du merkst, sobald du sie angreifst, kommt da, also ich habe inzwischen die Taktik geändert, ich ignoriere es jetzt, weil es bringt nicht. Ja. Du kannst sie nicht mehr alle retten.
Ich roll aber nur fürs Protokoll, sei gesagt, ich roll nicht mit den Augen, weil ich pro Homöopathie bin, sondern weil Andreas trotzdem so unnachgiebiger Kämpfer ist für, wir hatten ja auch schon Dr. Lübbers zu Gast.
Und das sind natürlich ganz schlechte Charaktereigenschaften.
Letztendlich muss ja auch gesagt werden, dass Dr. Lübbers mit seiner Geschichte mit dem Kind, das dann im vereiterten Ohr Homöopathie-Kugeln hatte, weil die Eltern dann gesagt hatten, dass das hilft, dass das seine Initialzündung dafür war, dagegen zu arbeiten sozusagen oder Aufklärungsarbeit zu leisten. Mhm. Das hat mir dann auch so ein bisschen die Ohren geöffnet, hätte ich beinahe gesagt, und die Augen, das ist schon gruselig.
Und hattet ihr nicht auch die Nathalie Grams?
Genau. Nathalie Grams hatten wir auch zu Gast, die auch mit dem Thema Bedrohung. Ich bin letztendlich, ich weiß nicht, du hast ja auch, glaube ich, mal Laudatio gehalten bei dem goldenen
Brett.
Oder wie heißt es noch?
Genau.
Da warst du Laudator als Guru, glaube ich. So,
genau, da hatte ich einen Skelettanzug an. Das war eigentlich ganz lustig. Also der Hintergrund war sehr, sehr traurig. Weil da ging es um den Erfinder der neuen germanischen Medizin. Mhm. der in ganz Europa ausgeschrieben war zur Fahndung, sich dann aber nach Norwegen irgendwie zurückgezogen hatte und der wirklich für den Tod von Menschen, also wirklich für den Tod von Kindern verantwortlich war, weil Kindern, also weil Eltern die Kinder aus dem Krankenhaus entführt haben und, und dann durch ganz Europa gereist sind und ausgeschrieben waren, weil man gesagt hat, wir müssen dieses Kind retten.
Also ganz kurz nochmal als Einschub, neue germanische Medizin vielleicht ganz kurz erklärt. Im Grunde heißt es nur, du bist selber schuld, wenn du krank wirst und muss das irgendwie verarbeiten. Ansonsten hast du Pech gehabt. Ist das so richtig?
Ganz genau, oder weiß ich es gar nicht mehr. Es ist dieser Gerd Rieke Hamer, so heißt der Mann.
Schon,
auch schon,
ich,
genau, mittlerweile tot. Genau. Und es war alles ganz grauenhaft. Auf jeden Fall hat er eigentlich allen Klienten immer sofort gesagt, Schulmedizin ist halt das absolut Falscheste. Damit hören wir sofort auf irgendwie. Und er hat bei diesen Menschen, die mit dem Tod konfrontiert waren oder mit dem Verlust eines Kindes, die hat er dann zum Abbruch der Chemo immer gebracht. Und natürlich, die haben die Eltern, die gesehen haben, wie ihr Kind während der Chemotherapie leidet, sind natürlich auch bequeme Opfer und ich will denen gar keinen Vorwurf machen.
Nein, wer so verzweifelt ist, das ist ja wieder, man muss das immer einordnen, klar, verstehe ich.
Ja, und da habe ich jedenfalls also diese Laudatio für das, ich glaube, das goldene Brett vorm Kopf oder so gehalten. Und hatte mir aus dem Kostümversand diesen Anzug bestellt mit den Totenköpfen drauf. Und das war eigentlich noch der schöne Ausklang, dass ich danach, der hatte 60 Euro gekostet oder so. Also ein ganz schäbiger Polyesteranzug, in dem man auf der Bühne unter dem Scheinwerferlicht wurde, sehr warm irgendwie. Und das war aber damals so die Vorzüge von Facebook. Ich war auf Facebook, habe das geschrieben, habe gesagt, Mensch, wollen wir nicht diesen Anzug versteigern? Ich habe den nur einmal getragen. Und das Geld geben wir im Kinderhospiz irgendwie.
Schöne Idee.
Und dann haben zwei Leute zusammengelegt, haben jeweils 500 Euro hingelegt. Dann sind da irgendwie 1000 Euro ans Kinderhospiz gegangen und so eine Geschichte zum Beispiel finde ich immer schön, wenn man dem Ganzen dann auch noch irgendwie so eine schöne Wende auch gibt, dass es nicht ganz so düster ausklingt.
Obwohl, die haben jetzt halt natürlich deine DNA.
Aber bist du da noch, du hast das ja so ein bisschen, ja klar, alles hat seine Zeit, ne? Der Guru, der ist einfach witzig gewesen und du hast ja dann auch negative Erfahrungen gemacht, aber so wie ich dich jetzt so einschätze, hast du dich da jetzt auch nicht beeindrucken lassen, aber alles hat dann vielleicht auch seine Zeit zu sagen, okay, ist das immer noch für dich ein Herzensprojekt zu sagen, ich möchte gegen das unwissenschaftliche Geschwurbel, wie ich gerne sage, angehen oder lässt du es irgendwann jetzt, sagst du, ach komm.
Ja, ich hab's, also das, was du gesagt hast, da ist eigentlich alles drin. da stimmt wirklich alles dran. Ich finde es nach wie vor toll, wenn Leute für die Wissenschaft eintreten, für die Vernunft, für die Ratio, für die Aufklärung, für Humanität und gegen diesen ganzen Schwurbelkram. Für mich ist es so ein bisschen durchgespielt eigentlich. Ich habe eigentlich in diesem Esoterikbereich auch alles schon gemacht irgendwie. Und also ich habe auch auf Facebook mal ein Forum übernommen, was mir ein Esoterik-Leute aus Versehen gegeben hatten. Ich hatte mich mal beworben.
Hast du dich eingeschlichen als Admin, oder?
Das waren die Lichtbringer irgendwie. Oh, ja. Und die haben an Lichttherapie geglaubt. Und ich hatte einfach nur Zutritt zu dieser Gruppe irgendwie darum gebeten. Auf eine Facebook-Gruppe. Ja. Und dann haben die, ich weiß nicht, das war eine Mischung von Versagen und Versagen, haben die auf mein Profil geguckt, haben da so eine Guru-Cartoon-Figur gesehen und dann stand da drin,
typ.
Spirituelles Leben und ein erfülltes Leben, dank fernöstlicher Lehre mit Doppel-E. Und und dann haben die, ich weiß nicht warum, mir den Admin-Status gegeben.
Den du natürlich vertrauen.
Und also natürlich, man muss immer Vertrauen zu mir haben. Und das war kurz, also es war Freitagabend oder so. Und diese arme Person war am Wochenende nicht da. Und ich habe dann, also wir haben diese Gruppe übernommen. Und ich
Du hast ja noch ein paar Freunde angeklingelt? Oder?
Absolut. Und ich habe die Banner ausgetauscht. Ich habe die Werbetexte ausgetauscht. Ich habe Erfahrungsberichte reingeschrieben. Ich habe über die Vorzüge von Halogenlicht geschrieben. Ich habe bestimmte Glühbirnen empfohlen und habe Sponsorings mit Osram verkündet.
Wie viele Mitglieder hatte diese Gruppe?
Ach, oh Gott, das weiß ich nicht mehr. So viel waren es nicht. Oh, ein paar hundert waren es, glaube ich, schon irgendwie so. Und aber das, der Spuk war dann am Sonntag. Sonntag vorbei, da haben sie es mir natürlich entzogen. Da gab es wütende, sehr persönliche Schreiben an mich. Okay. Und, ja.
Aber hat einen Unterhaltungswert gehabt in dem Moment?
Für natürlich. Mich hat es absoluten Unterhaltungswert gehabt und ich habe in dieser Zeit auch immer versucht, dem Ganzen irgendwas Humoristisches abzugewinnen und jetzt gar nicht mal so sehr mit dem ich weiß alles besser, sondern einfach nur raufzugucken und wo ich denke, das ist jetzt wirklich Scharlatanerie. Ich will keinem seine Zugänge mies machen. Jeder soll entscheiden, wie er mag. Aber wenn ich so den Eindruck habe, es ist wirklich Geschäftemacherei, es ist durchsichtige Schwurbelei, dann finde ich, dann müssen sie es halt auch abkönnen. Ja.
Ja. Naja, das Problem ist ja auch, dass die also einmal gibt es diese feinstoffliche, esoterische Seite, aber dann ja auch die Erfolgsgurus, die dann sich im Businessbereich positionieren. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, denn ich habe mal eine Google-Bewertung abgegeben für einen dieser Erfolgspropheten und habe gesagt, also wenn ich da die Datenschutzbedingungen akzeptieren soll auf dieser Seite dieses Geldfachmanns, ja. Der sehr bekannt ist, ich nenne jetzt keinen Namen, aber viele wissen wahrscheinlich, um wen es da geht.
Jürgen Möller.
Ja, genau. Der war auch dabei, also so ein ähnlicher, glaube ich. Ja. Und dann habe ich das also als Bewertung eingeschrieben, dass man da dann nur zustimmt, dass man irgendwie Newsletter bekommt oder so. Und dann habe ich jetzt nach 3 Jahren, haben die das mal gelesen und dann habe ich von Google sofort eine Nachricht bekommen, dass ich das doch bitte entweder neu schreiben möchte, weil das nicht den Tatsachen entspräche, oder löschen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, meine Daten bei denen anzufordern, weil meine Frau ist Datenschützerin, Juristin. Bei einem sehr großen Konzern und die hat gesagt, fordere doch einfach mal deine Daten bei der Firma an, um zu sehen, was die über dich überhaupt so gespeichert haben. Und die haben mir bis jetzt nicht geantwortet und ich muss noch eine Woche warten und dann kann ich denen nämlich richtig Ärger machen, ja. Und darauf freue ich mich jetzt schon.
Das macht Spaß.
Nein, aber ja. Wir hatten auch schon mal über Erfolgskurus nämlich eine Folge und die halte ich auch für richtig gefährlich, weil die eben die Leute so stark beeinflussen und vor allen Dingen auch jungen Leuten ja Dinge einreden, gebetsmühlenartig, wer ja schon mal auf so einer Veranstaltung gewesen ist, da geht es dann wirklich darum, wenn ihr jetzt nicht unterschreibt, also das sieht man auch tatsächlich, das ist bei ganz offen, es gibt eine ZDF-Doku über Jürgen Höller, wo er sich dann seine Zuschauer stellt und sagt, wenn ihr jetzt nicht unterschreibt, habt ihr keinen Willen zum Erfolg, sinngemäß.
Ja, sinngemäß. Kann ich nur sehr empfehlen, diese Doku an alle, das wäre nochmal was zum Notieren für die Shownotes.
Absolut.
Finden wir nämlich in der Mediathek.
Ja.
Ist absolut empfehlenswert, eine ganz tolle Produktion.
Ja. Und dann auch zu sehen, wie er zu seinen Mitarbeitern sagt, das ist ja alles öffentlich, deshalb können wir das auch sagen, und dann zu seinen Mitarbeitern sagt, das, was ihr verhindern müsst, sind Stornos. Ja? Wo es dann nicht darum geht, wie können wir mehr verdienen, sondern wie können wir Stornos verhindern, und sagt den Leuten einfach, das geht nicht. So, das ist, finde ich, naja, gut, guckt euch das selber an.
Es ist ein fieses Geschäft und es ist halt so dieses, was dann immer wieder, und da einfach auch wieder eine persönliche Frage, Lorenz, wir haben das auch mit Ruprecht Polenz ja so ein bisschen besprochen, wenn wir so die Welt sehen und du als Medienkritiker guckst ja noch ein bisschen anders drauf und wer dich jetzt erlebt, wir kennen uns ja jetzt gerade mal eine Stunde irgendwie persönlich, sieht dich ja so als einen doch sehr
eloquenten
sowieso, aber auch harmonisch, der auf Harmonie freundlich,
sehr freundlich,
bescheiden. Ne, ich will dich jetzt hier nicht umgarnen.
Darum interessiert,
nicht. Danke, nur werde ich auch,
gut aussehen.
Weiter so. Ja,
aber wer dich auf Twitter kennt, kennt dich da auch eher als Raufbold, sage ich mal.
Ja, so, ne? Ja, genau, richtig. Also man muss sagen, genau, also ich bin in den sozialen Medien schon meinungsstärker, sagt man so. Ja heutzutage so schön. Weil einem leider gar keine andere Möglichkeit übrig bleibt. Also im persönlichen Gespräch bin ich viel konsilianter und konsensbereiter. Aber um zum Beispiel auf Twitter durchzudringen, braucht es manchmal wirklich diese Verdichtung. Mhm. Und die Verdichtung ist natürlich vergröbernd, weil sie graue Stufen links und rechts abschneiden muss, weil es ein Konzentrat oder so ein Destillat werden wird. Und dann wirkt das Ganze natürlich wirkt das einfach eine Spur intensiver.
Ist das dann nicht auch nah am Populismus, oder siehst du da einen Unterschied?
Ja, man, Ja, ich druck's jetzt so ein bisschen rum. Ich finde Populismus natürlich was ganz Grauenhaftes, aber es gibt ja Leute, die sagen, der Populismus ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es dürfte eigentlich nicht nur einen rechten Populismus geben, es müsste eigentlich auch noch einen linken Populismus geben. Populismus hätte ja auch seine Vorteile, wenn man es so sieht, dass es eine Sprache ist, die zum Volk durchdringt. Und irgendwie populärwissenschaftlich ist ja auch nicht negativ konnotiert. Also ich persönlich versuche, diesen Populismus zu vermeiden. Und ich versuche auch nicht, also ich mache es nicht plump. Ich würde zum Beispiel auch nicht, ich würde nie über das Aussehen eines Politikers gehen.
Aber wenn man zum Beispiel Markus Söder sich jetzt anguckt, da fasst man sich doch an den Kopf und sagt, der weiß doch, dass das nicht stimmt, was der zurzeit gerade schreibt. Ja. Und das kann dann auch nicht mehr mit Wahlkampf erklärt werden. Also wirklich so, wir lassen uns das Fleisch nicht verbieten. Aber wie kann man nur?
Ja, genau. Und das kann man dann auch mal offen aussprechen. Und da muss man dann auch
grob nicht zurückkeilen, vielleicht ist das so.
Ja, da
vielleicht
kann man dann auch mal, genau, und dann würde man vielleicht, ein vorsichtiger Mensch würde sagen, das, was Sie sagen, stimmt doch nicht. Mhm. Und ich würde vielleicht dann sagen, an einem bestimmten Punkt, Sie lügen doch.
Ja.
Und was man aber vielleicht in der Zeitung nicht schreiben würde, was ich mir aber als Privatmensch dann erlaube, jemanden zu stellen. Und ja, genau. Aber Twitter ist ein gutes Stichwort.
Du sagst das auch immer noch Twitter, ne? Ex.
Ja,
genau. Also vormals und so. Ja. Ne? Das nicht heißt, wir haben hier eine Archivfolge.
Ja. Aber Twitter ist ein gutes Stichwort, okay.
Twitter ist ein tolles Stichwort, weil das ist eigentlich, das ist ein Thema, was mich wirklich traurig macht, aus verschiedenen Gründen. Also nicht nur, weil ich da jetzt innerhalb von einem Jahr irgendwie von 20.000 auf 100.000 oder auf 120.000 gewachsen bin, sondern weil es wirklich, es war so eine ausgezeichnete Quelle. Es war so eine schöne Möglichkeit, mal schnell, bevor Meldungen öffentlich wurden, schon mal Sachen vorab zu checken und sich schon mal einen Voreindruck zu verschaffen.
Zum Beispiel, was hast du da für ein...
Ja, also es ist eigentlich bei allen Krisen, bei allen Katastrophen, bei Wahlen, beim Krieg, also bei all diesen Sachen, wurde man ja immer schneller informiert. Und deswegen ist es ja kein Wunder, dass die gesamte Medienblase da eigentlich dran hing. Man hatte ja den Eindruck, irgendwie Twitter besteht vor allen Dingen halt aus Medienfuzzis und Politikern.
Ja, und das ist ja, habe ich erlebt bei den Medienunternehmen, also wo ich früher gearbeitet habe, RSH kann ich ruhig sagen, da wurde Twitter eben, nee, das ist ja nur so ein Journalisten. Und ich habe gesagt, nee, das ist schon ein bisschen mehr. Ne? Also dass wir als Sender da auch was machen können. Und das ist auch sehr umstritten in der Branche, das weiß ich. Aber es ist ja dieses Gefühl, was ist, korrigiere mich da gerne, weil du bist da mehr drin in dem Ding. Ich habe so das Gefühl, Elon Musk hat das ja gekauft, weil er gesagt hat, naja, diese ganze linke Mischpoke da, den nehmen wir mal ihr Spielzeug weg und wir bauen das mal ein bisschen um. Ne?
Teurer Spaß.
Und hat das dann wahrscheinlich bereut. Ich habe keine Ahnung, hat er 50, 45 Milliarden da auch wahrscheinlich versenkt, weil ich glaube, die haben Serverkosten, die selbst wenn er noch so viele blaue Haken vertickt, wird niemals Geld verdienen, das Ding. Ne?
Ja.
Und ich glaube, er hat es zwischendurch auch mal bereut, wollte es, glaube ich, rückgängig machen. Und dann hat er plötzlich gesagt, nee, jetzt mache ich es doch. Er ist ja auch unberechenbar. Und Elon Musk sehe ich auch so ein bisschen, ich sehe schon, dass er für die Elektromobilität viel getan hat, weil ohne ihn würde VW immer noch blöde Verbrenner bauen. Ne? Also das kann man so und so sehen. Der ist natürlich trotzdem ein Irrer.
Irgendwo. Unberechenbar, wie du schon gesagt hast, Andreas.
Ja. Also so in einer Liga mit Trump vielleicht. Oder Trump ist noch ein bisschen dümmer vielleicht. Ja. Aber gut, das ist jetzt egal. Da wollen wir solche Kategorien. Nur, was ich damit sagen will, du lässt dir dieses Spielzeug ja nicht wegnehmen. Ne? Also du sagst, du machst trotzdem weiter, ist jetzt mehr als ein Spielzeug.
Ja. Ne? Also sagen wir mal so, ich habe es mir schon in einer gewissen Weise wegnehmen lassen. Also fing ja schon an mit der Überlegung, wollen wir jetzt den blauen Haken? Mhm. Und da gibt es ja so Leute, also ich habe den blauen Haken nicht. Also ich bezahle mittlerweile, das sage ich den Zuhörern, die es vielleicht nicht wissen, früher gab es Twitter-Konten oder Accounts, die waren mit einem blauen Haken versehen.
Muss man damit nur einen Ausweis hinschicken.
Und das war so eine Art Verifizierung, dass man wusste, aha, okay, der Name, der da jetzt steht, das ist jetzt auch der und der Bundestagsabgeordnete, dem kann ich vertrauen, das ist jetzt nicht ein 12-jähriger Jugendlicher, der irgendwie in der Dachkammer sagt, ich mache jetzt Ruprecht Polenz. Mhm. Und das war eigentlich ein ganz gutes System. Es hatte auch seine Schwächen, weil halt viele Leute wollten auch verifiziert werden und bekamen aber nie eine Antwort darauf. Aber es war immerhin etwas. Und das wurde jetzt umgestellt von Elon Musk. Und jetzt kann man sich halt für, ich weiß nicht, 10 Euro oder so oder 8,90 Dollar oder so.
Bei Monat, glaube ich, ne?
Kann man sich zum Monatsbeitrag, kann man praktisch diesen blauen Haken abonnieren. Und das wird auch ungeheuer schlecht nachgehalten. Also da gab es gerade in der Anfangszeit halt lauter Witzbolde, die haben sich dann internationale Konzernnamen, dann stand da irgendwo Nestle oder so und, und dann war da ein blauer Haken dran oder... Oder es gab doch eine Sache. Doch
Aktieneinbrüche oder
ja,
so.
Genau,
ne?
Ja, richtig. Genau, richtig. Und da gab es nicht auch irgendwie eine Medizin, ein Pharmaunternehmen großes.
Ja, irgendwie sowas.
Wo dann derjenige dann geschrieben hat, ja, das Diabetes-Medikament, das machen wir jetzt frei irgendwie für alle irgendwie.
Oh Gott,
ja. Naja, und jedenfalls stand ich und natürlich viele andere ja jetzt auch vor der Frage, ja, soll man da jetzt diese Abo-Gebühr entrichten? Die ist nämlich noch mit weiteren Vorteilen verbunden. Man wird öfter eingeblendet, also man hat mehr Reichweite, mehr Sichtweite.
Das ist ja,
das ist ja das, was wir alle haben wollen, die alle so egozentrisch.
Aber, aber wenn du zum Zuckerberg-Konzern, also auf der anderen Seite bist sozusagen, da hast du dann halt das Problem, wenn du keine Werbung schaltest, kriegst du auch keine Reichweite. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist
genau.
Auch so dieses, ne? Das erleben wir ja auch so. Du denkst, okay, ab und zu musst du es mal machen, um was zu pushen, aber am Ende kostet es Geld. Ne?
Ja.
Und das ist halt das, was wir alle sehen müssen. Ne?
Ja. Und jetzt gibt es so Entscheidungen, die kann man denn eigentlich nur falsch treffen, wenn man sie, also es gibt halt Leute, die zahlen das und ich würde die nicht verdammen wollen, weil es gibt da, glaube ich, dieser Spruch mit dem, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, trifft da leider zu, weil wenn ich da jetzt mit diesem moralischen Anspruch, also ich zahle es nicht und ich sehe es jetzt eigentlich fast wie so ein Streik irgendwie und ich will jetzt nicht der Streikbrecher sein. Und das ist aber eine Sache, die habe ich für mich selber so entschieden. Also ich würde jetzt zu den anderen nicht sagen, ihr seid die bösen Streikbrecher. Hört doch auch auf damit. Also es muss irgendwie jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall ist es nicht so einfach, dass man jetzt sagen kann, du schüttest doch jetzt diesem Reichen, dem gibst du jetzt 8 Dollar irgendwie, würdest du das machen wollen? Weil so einfach ist es nicht, wenn man mit so einer Haltung an jede geschäftliche Transaktion rangehen würde, dann dürften wir halt bei keinem Discounter mehr kaufen, kein Auto mehr fahren, nicht mehr, also da könnten wir halt gar nichts mehr machen.
Ja, es wird ja immer gleich wieder stark polarisiert auf Twitter, gesagt, ja, du hast einen Deppenhaken oder so.
Ja.
Also es wird immer gleich, es ist sehr viel schwarz und weiß. Ich bin nicht mehr bei Twitter. Ich bin irgendwann am Ende der Pandemie, glaube ich, ausgestiegen. Ich bin noch über unseren Podcast-Account gucke ich ab und zu mal rein, aber ich kann es wirklich nur in sehr geringen Dosen ertragen.
Ja.
Also das Einzige, was ich nämlich meinen Kindern dann am Sterbebett mit auf den Weg geben werde, liest in den sozialen Medien niemals die Kommentare.
Ja.
Also das ist wirklich
und das ist jetzt nämlich das Schlimme, das kann ich, wenn ich da reingrätschen kann.
Gerne.
Das kann ich jetzt halt sehen. Also wenn ich jetzt was schreibe, also ich sehe halt, also meine Medienblase, also ich folge da 2000 Medienleuten, die sind alle weg. Also da braucht man sich nichts vorzumachen, die sind alle weg. Und wenn die sind wirklich alle weg. Also da gibt es wirklich eine Handvoll Leute, die kann ich fast mit dem Namen nennen, die noch da sind.
Krass.
Eigentlich sind alle weg. Und und ganz im Gegenteil, durch dieses also wenn ich jetzt da was schreibe, dann habe ich sofort halt, die Blauhaken sind jetzt immer sofort gelistet unter den Kommentaren.
Also, okay.
Und wenn ich da was schreibe, dann gibt es halt nur Kontra. Ne? Und dann kommt wirklich ein Sturm von diesen Bitcoin-Jüngern, von diesen Tesla-Boys, von den Elon Musk-Fanboys, von diesen Maskulinisten.
Oh Gott, Maskulinisten, sehr interessant.
Aber für viele ist das ja auch, glaube ich, ein Konzept. Also ich nenne ihn jetzt einfach mal, keine Ahnung, den Diesel-Fan, ne, der immer noch sagt, ne, der auch gerne bei Facebook ja unterwegs ist mit so einem durchgestrichenen Elektroauto.
Und bei Bild.
Aber der kommt kommt in dem Moment ja in Schleudern, wenn er über Tesla reden muss, weil Tesla ist ja der Pionier, was Elektromobilität angeht. Ne? Das ist ja so ein Widerspruch dann für viele, oder?
Ja, das stimmt schon, genau. Aber zum Glück können die alle mit Widersprüchen gut leben.
Kommen die klar. Ne?
Genau, die kleben sich dann trotzdem den Greta-Aufkleber oder.
Ja, und wir haben jetzt das Thema, und ich glaube, wir machen das auch nicht zu groß auf, aber das ist ja so merkwürdig, wie man da so immer, ne, der gegen Elektromobilität geht, der dann für Trump ist, ist dann komischerweise dann auch, nicht komischerweise, aber oft gegen das Impfen. Also es sind ja so viele, ja. Ne, findet dann Homöopathie wieder ganz cool. Wenn ja. Ich jetzt nicht sagen will, dass jeder, der Homöopathie gut findet, ist gleich auch ein Teufel. Aber sind ja immer, die Türen sind ja offen ja. Zwischen diesen Dingen. Ne?
Ja, genau.
Es sind einfach sehr wilde Zeiten, glaube ich, und jeder, also wir sind noch nicht über diese Phase hinweg, dass jeder sofort, es passiert irgendwas da draußen, während wir hier reden, und sofort müssen wir eine Meinung dazu haben, oder zumindest fühlen sich viele berufen, die, und davon lebt Twitter ja letztendlich, dass jeder im Grunde sofort, es ist was explodiert, Einschätzung, Lage, dies, das ist verwerflich, nein, das ist toll. Ich glaube einfach, dass wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, dieser Anstrengung, die das Gehirn leisten muss, das alles zu verarbeiten. Ich hatte vorhin gesprochen, es gab 1995 vom Spiegel Verlag das Spiegel Special Ärgernis Journalisten, und da war damals der Fokus gerade neu, und dann hat Hajo Schumacher einen Artikel über Fokus und Tango geschrieben. Tango auch so eine Zeitschrift, und hat vom Häppchen-Journalismus geschrieben und vom Infodiarrhoe. Also damals schon gesagt, dass diese kleine Häppchen-Journalismus gar nicht mehr für uns zu verarbeiten ist. Aber wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir beim Häppchen-Häppchen, beim homöopathischen Journalismus in Form von jeder Meinung, die irgendwo nach draußen bringt. Wir sind Social Media vernetzt, gucken auf alle. Das schlägt uns so dermaßen entgegen. Und ich glaube, vielen ist noch gar nicht bewusst, dass wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, das wirklich zu verarbeiten. Das ist einfach, oder wie schätzt du das
ja,
ein?
Ja, also so es ist ein Umbruch, es ist ein gewaltiger Umbruch. Ja, und zwar, wir werden ja unser bisheriges Denken, alles wird ja auf den Kopf gestellt. Ne? Also wir verlieren Print in breitesten Rahmen. Und das ist ja eigentlich klar, uns allen klar, und den Konzernen ist es schon lange, lange klar. Und viele verharren trotzdem in so eine Angststarre und kommen da einfach auch nicht raus, weil sie auch sich keinen Rat wissen dabei. Ich kann es mir gut vorstellen, wie das sein muss, wenn man über Jahrzehnte eingeübte Muster hat und auf einmal ist auf einmal alles andere. Ne? Also gucken wir uns mal so eine FAZ an, vor ein paar Jahrzehnten, als mein Vater die gekauft hat, war die 10 Zentimeter dick oder so, und ich musste die mit einer Sackkarre vom Kiosk fahren.
Schönes Bild.
Weil da irgendwie, man hat die hinten aufgeschlagen am Wochenende, und da waren 8 Seiten nur Kienbaum Personalberatung. Ja. Und die haben sich ja dusselig verdient, nur an Stellenanzeigen. Ja. Und diese ganzen Umbrüche, die wir haben. Also jetzt hat Bild ja vor ein paar Wochen gesagt, also Springer hat gesagt, Sie hauen 200 Stellen, bauen sie ab und wollen sie mit ChatGPT ersetzen. Ja, ja. Also ich sage das jetzt ein bisschen vergröbert, genau.
Ja.
Also da wissen wir noch gar nicht, was da alles kommt. Dann haben wir jetzt diese TikTokisierung der jungen Generation, dass Studien sagen, die Kids benutzen jetzt nicht mehr Google als Suchmaschine, sondern TikTok als Suchmaschine. Mhm. Ja, wie irre ist das denn?
Chinesischer Konzern.
Das ja, ist und das als Suchmaschine. Ne? Und wenn man sich da diese Videos anguckt, die Sehgewohnheiten, wir kommen da ja gar nicht mehr mit.
Nein.
Also wenn ich mir da so angucke, da ist so ein Anwalt, der sehr erfolgreich ist und so juristische Häppchen serviert, so 30 Sekunden. Ja, in den 30 Sekunden sind 45 Schnitte. Also das wird, da ist einmal die Kamera, liegt einmal auf seinem Fuß und einmal hängt sie am Dach und einmal sitzt er auf dem Auto und das geht aber zack, 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 zack.
Genau.
Mit einer Wahnsinnsintensität und wo man auch genau merkt, der hat Angst, dass wenn er einmal 2 Sekunden beim Thema bleibt, dass die dann sofort wegswipen.
Ja, so ist es. Und dann guckt ihr dazu mal einen Kinotrailer aus den 80er Jahren an. Da denkst du schon, das ist dagegen ein Spielfilm. Also die haben sich damals, glaube ich, gegen die Kinotrailer über 3-4 Minuten von der Länge her und auch in einer, also Langeweile. Meine Frau hat gesagt, wenn wir zusammen Filme gucken dürfen, die müssen die alle nach 2000 sein, weil davor, sagt sie, sind einige halt viel zu langatmig und diese Schnitte, das ist ja auch nicht nur bei TikTok. TikTok ist die Spitze, die Essenz, aber auch die Filme heute sind ja so schnell geschnitten, aus dieser Angst heraus, wie du sagst, dass man Angst hat, oh Gott, wir verlieren den Zuschauer. Ja. Bei TikTok ist das wirklich auf die Spitze getrieben. Ja, das ist dann nochmal, das geht so dermaßen schnell und diese Jump Cuts, die Video Creator, man hat ja das Gefühl, die können eine Minute gar nicht gerade aussprechen, sondern ach, das kann ich ja schneiden, ach, das kann ich ja schneiden, da kann ich nochmal ansetzen, da kann ich nochmal ansetzen. Der Perspektivwechsel, das ist ja wenigstens noch eine Abwechslung, aber manche machen das ja aus der puren Faulheit. Ich kann ja nochmal ansetzen,
Aber ist das nicht auch dieses, ich weiß nicht, wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht zu viele Fässer aufmachen, aber.
Haben wir schon, das ist schon zu spät.
Wenn du jetzt überlegst, genau das, was du gerade sagtest, Thomas, mit dieser, es muss immer mehr Schnitt rein, es muss immer, wenn du mal so eine Folge aus den 70ern, keine Ahnung, der alte oder Manhattan,
wie jetzt Einsatz in Manhattan. Guckst, kannst du keinen Hitchcock-Film mehr zeigen.
Und das ist manchmal auch
der zeigt den Vogel.
Muss ich auch ehrlicherweise manchmal übertrieben gewesen, wenn da, keine Ahnung, Kojak läuft auf dem Bürgersteig 30 Sekunden, passiert nicht so.
Ja, aber es war die Zeit, das war der Zeitgeist, ja.
Nur hat nicht uns diese ganze Scheiße auch so ein bisschen entschuldigt das Wort, aber Thoma, damals der RTL-Chef, der irgendwann mal diese Zielgruppe, glaube ich, sich ausgedacht hat.
Er hat sich das ausgedacht.
Das 14 bis 49 ist relevant und das ist völliger Quatsch. Hat später irgendwann mal gesagt, habe ich mir ausgedacht. So,
ja.
Wir sind ja wieder mal hier drei alte Männer oder mittelalte oder relativ junge
gebliebene. Ich bin der Alte.
Dieses Ding zu sagen, hey, ich glaube, dass wir die Jugend auch schlechter machen, als sie ist. Weil ich glaube, die sind gar nicht so, wie sie von den Medienmachern manchmal dargestellt werden.
Ja, das ist ja immer so. Das war ja auch in den 60ern schon so. Da haben die alten Leute gesagt, doch, die Jugend von heute, was soll das? Die langen Haare und dies und das.
Da darf man nicht reinrutschen.
Nee. Bei uns war es halt, natürlich der Fernseher, der uns kaputt gemacht hat. Heute ist es
Bücher, früher die Bücher. Ich glaube, Günter Grasser oder dein Opa. Irgendwo habe ich das so, du darfst keine Bücher lesen. Das versaut. So da muss man sich mal vorstellen. Heute, Gott sei Dank, das Kind liest was. Das ist großartig.
Genau. Nein, ich würde auch sagen, es ist nicht besser und schlechter, sind falsche Kategorien anders. Es ist anders.
Es ist ganz anders. Und es ist der Zeitgeist.
Und sie sind mit manchen Sachen einfach auch viel schneller dafür. Ja. Ne? Also wenn man sich jetzt mal anguckt, wenn Kids irgendwie auf dem Handy Filme schneiden oder so und ich gucke dazu. Also für mich ist das sowas wie, wie wenn ich lang beim Klavierspielen zusehe oder so. Das ist so ein Wunder, irgendwie, dass ich irgendwie den anbeten möchte. Was ist denn das für ein Zaubertrick? Und das können die alle irgendwie.
Naja, und TikTok deckt eine riesige Bedarfspalette. Es gibt zum Beispiel einen hervorragenden TikToker, der jeden Tag ein 30-Sekünder raushaut zu einem Kunstwerk. Der bespricht dann ein Kunstwerk oder einen Teil der Kunstgeschichte. Genauso gibt es was zu Gesundheit, also auch wirklich fitte Leute, Doktoren auch sehr beliebt, aber es gibt auch wirklich was, wo ich sage, Mensch, da kann ich was mitnehmen in den 30 Sekunden und das ist dann so diese Mikrodosis und dann kann ich entscheiden, okay, dieses Kunstwerk, das interessiert mich, da gehe ich mal tiefer rein und gehe dann woanders hin und gucke mir dann ein Video an oder besorge mir ein Buch oder mache sonst irgendwas, also das kann auch eine Chance sein. Also wie du schon sagst, ist vielleicht eine falsche Kategorie zu sagen, das ist gut oder schlecht.
Ja.
Natürlich muss ich zugeben, wenn die Videos, die meine Kinder gucken, dann schreie ich immer ganz laut, oh, guck mal, Julian Bam, weil das ist der Einzige, den ich dann noch kenne von diesen ganzen Irren, die da rumlaufen. Aber das ist dann halt der Zeitgeist.
Ja, genau. Und so ist es. Und man muss irgendwie seinen Frieden damit machen, dass für bestimmte Sachen werden die Leute verloren. Also ich glaube, die Sache mit den Büchern und ich schreibe ja nur selber Bücher, aber die Sache mit den Büchern ist natürlich mittelfristig verloren.
Ja.
Das wird in der Form, natürlich werden die immer weiter existieren, um Gottes Willen. Aber es wird...
Es wird anders.
Es wird anders sein.
Es wird nicht mehr so viel sein.
Ich habe, glaube ich, vor 20 Minuten versucht, diesen Bogen zu schlagen, wo ich Ruprecht Polenz vorhin sagte, bist du trotzdem noch optimistisch, was die Zukunft angeht? Oder hast du schon ein bisschen eher Sorgen, was unsere Zukunft angeht? Jetzt, wir können ja alles nennen, Ukraine, Klima, nächstes Jahr wieder Trump als Präsident, so all diese Sachen.
Ja.
Hast du so eine Welt?
Und Trump als Präsident? Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht. Ja. Aber manchmal weiß ich nicht, und ob es besser ist, wenn irgendein anderer ist wie es berechenbar. Aber das ist jetzt eine Theorie, die ist sehr gefährlich. Aber bist du trotzdem noch irgendwo Optimist und sagst, die Welt wird schon irgendwie wieder klarkommen? Oder denkst du, wir rasen gerade auf den Abgrund zu?
Ja, genau, das ist, genau, das sind die beiden Enden, ne, zwischen denen ich jetzt wählen kann.
Oder ist es irgendwo dazwischen?
Ja, genau, und das ist natürlich wie immer im Leben, ist es dazwischen. Aber ich kann es erläutern, irgendwie versuchen, die Skala irgendwie einzugrenzen. Ja. Also, ich bin natürlich als Medienkritiker, der auch immer mit einem spöttischen Blick auf andere guckt oder auch auf Phänomene guckt irgendwie. Und neige ich dazu, auf der einen Seite sehr kritisch zu sein, aber auf der anderen Seite auch manche Sachen mit Humor oder sie zu belächeln auch und oder irgendwie das Komische daran zu sehen. Also ich glaube schon, dass wir haben gesellschaftliche Probleme, die haben wir schon und die lassen sich jetzt nicht mit Optimismus wegdiskutieren. Also dass viele Leute sich nicht mehr gesehen fühlen, dass wir eine wachsende Ungerechtigkeit haben, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht nur beim Planeten auseinandergeht, sondern auch in Deutschland und zwar in den letzten Jahrzehnten, wo eigentlich Parteien am Ruder waren, wo das hätte nicht passieren dürfen. Dass wir beim Klimawandel immer noch nicht so weit sind, dass wir da immer noch Blockierer haben. Also wenn ich einfach nur so wenn ich da von außen auf so ein Papier gucken würde und würde mir die Sachen aufschreiben, was da mit dem Planeten gerade passiert, dann müsste man tatsächlich pessimistisch sein. Ich wüsste nicht, wie man das sonst irgendwie nennen könnte. Nur jeder, der eigentlich sagt, er ist pessimistisch, ist in der Gesellschaft natürlich, das wird ja nicht gern gesehen. Wir wollen eigentlich nur optimistische Menschen um uns herum haben. Und bei Pessimismus sagt man dann auch gerne, der hat den Kampf aufgegeben oder so. Das ist es natürlich nicht. Aber, sorry, ich muss was trinken.
Hast du noch genug zu trinken?
Aber ich fülle mir was ein. Ja. Aber wenn ihr mich hier so fragt, und es hört ja keiner zu, außer nachher 45.000 Leuten.
Wir hoffen immer noch.
Ja.
Bisschen drunter.
Ja, aber. Also, ich bin schon pessimistisch, also gut gelaunt pessimistisch.
Natürlich. Ich glaube, es ist die Kategorie, dieses pessimistisch wird nicht so gerne gesehen in unserer Gesellschaft, hast du gesagt, ja. Und ich bin aber eher pessimistisch diesem gleichgültigen Verhalten anderen gegenüber, die sagen, ich laufe durch die Stadt und sehe die Autos laufen, weil nach dem Motto, dann kommt ja wieder dieses Totschlagargument, ja, aber China, die machen doch so viel und so.
Ja,
dann, das rechtfertigt doch aber nicht den Motor. Also das Härteste vor unserer Tür hat mal jemand eine Mittagsstunde gemacht in seinem Auto, während der Motor lief. Der hat da wirklich fast eine Stunde im Auto geschlafen und der Motor lief.
Ja.
Und wenn ich sowas sehe,
oder die Heizung braucht.
Genau, weil er brauchte die Klimaanlage.
Ja.
Und dann stelle ich mir einfach die Frage, ja, dann bin ich auch pessimistisch, weil ich einfach denke, Mensch, es gibt so viele Leute, die engagieren sich, die wirklich auch versuchen aufzuklären und zu sagen, Leute, es ist noch nicht mehr 5 vor 12, es ist 5 nach 12 und wir laufen hier jetzt im September, könnten wir in der Unterhose hier in Lübeck jetzt gerade rumlaufen bei über 21 Grad, die
sitzen
wir
auch hier,
zum Glück, nachher fürs Foto müssen wir uns wieder anziehen. Nein, aber und dieses Egalverhalten, das tut mir körperlich weh. Ich kann das nicht sehr schwer aushalten.
Ja,
eigentlich gar nicht.
Ja, sehr sympathisch. Das geht mir ähnlich. Und China war ein gutes Stichwort. Also dieses Argument, dieses Totschlagargument, ja, aber in China, und das nützt ja alles nichts, wenn wir uns hier an die Spielregeln halten. In China ist es alles viel schlimmer oder so. Die Leute vergessen immer, dass wenn man sich diese Energiebilanz des Individuums anguckt, dann kommt ja raus, dass wir Deutschen pro Kopf irgendwie ein Vielfaches von dem Verballern an Energie als der Durchschnittschinese. Und da möchte ich dann immer denjenigen rütteln und sagen, ja, dann fahr dich mal runter auf dieses Maß des Durchschnittschinesen, möchte ich gern mal sehen.
Ja, der CO2-Abdruck.
Ja, genau. Ja, stimmt.
Ja, das ist eben so dieses, deswegen also war diese Frage, bei Thomas weiß ich es ja, hast ja eine ähnliche Haltung und ich habe meine Haltung ehrlich gesagt noch nicht so festgelegt, weil ich es einfach, für mich ist es so ein Aufgeben, wenn ich nicht mehr an das Gute glaube.
Genau, und das sollte natürlich nicht passieren.
Zu sagen, okay, wir haben so düstere Zeiten schon erlebt, also seit dem Mittelalter, wenn man mal zurückgeht in der Geschichte, ob das der 30-jährige Krieg und immer weiter, Erster Weltkrieg und auch wenn ich so, ich habe das Glück gehabt, noch mit meinen Großeltern sprechen zu dürfen, ne? Und dieses Kennen, was für eine Katastrophe das war, sozusagen in den Jahren 33 bis 45. Und was dann nach dem Krieg auch nicht aufgearbeitet wurde teilweise in dieser Generation, was uns dann irgendwann 69, da war ich gerade, ja, da wurde dann ein Jahr später geboren, aber so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, dann aber wieder verdrängt wurde. Dann kamen die bleiernden Jahre, die heute oft verklärt werden, die 80er, 90er Jahre,
ja,
die aber ne, jetzt, die uns jetzt auch um die Ohren fliegen am Ende. Ne? Und trotzdem glaube ich immer so, hoffe ich, und ich bin der Einzige hier am Tisch, der keine eigenen Kinder hat. Freiwillig sage ich ja immer, aber das ist ja völlig egal. Nur letztendlich bin ich da trotzdem, wenn ich junge Leute kennenlerne, auch durch den Beruf, die sind gar nicht so doof. Und die sind gar nicht so dämlich. Also wir waren eigentlich die dämliche Generation, weil wir diese satten Nachkrieg, ne, wir sind ja alle sozusagen nach dem Krieg, weit nach dem Krieg geboren. Und sind von Eltern erzogen worden, die von Leuten erzogen worden
Wohlstand.
Sind, die große Schwierigkeiten hatten. Ja. Ne? Die einfach, und das ist, glaube ich, so dieses, diese Generation macht mir eher Hoffnung. Und da, das ist jetzt, und jetzt könnt ihr mich beide mit großen Augen angucken. Ich bin da nicht FDP, im FDP-Sinne technologieoffen, sondern ich hoffe darauf, dass es einfach diese Sachen gibt, dass wir schnell nachher Dinge lösen können.
Also genau, tue ich ja auch. Und das ist ja auch angebracht, genau. Ja.
Ich kann es nur anders auf den Punkt bringen. Und du kennst mich ja auch, ich engagiere mich. Du weißt, was ich auch in der letzten Zeit getan habe. So. Erzähle ich dir auch gleich, wenn das Mikrofon aus ist.
Es gibt gleich wieder einen neuen Shitstorm.
So, genau. Nein, aber das Engagement ist da. Es gibt natürlich auch eine Hoffnung. Es gibt aber auch immer wieder diese Verzweiflung. Und wenn ich, du weißt, ich kann Hitze nicht so gut aushalten, ich mag den Sommer nicht so. Und früher war es halt das Sichere, genauso wie es abends dunkel wurde, wurde es im Herbst immer ein bisschen kälter. So, und das macht mir Angst, dass das jetzt eben nicht mehr so ist. Man hatte immer noch mal ein paar warme Tage, man hatte vielleicht auch mal einen warmen Oktober. Aber das, was wir derzeit erleben, das macht mir einfach Angst. Also nicht nur, weil ich dann, ich dann vielleicht bis Dezember in kurzer Hose rumlaufen muss, weil mir einfach zu warm ist. Aber das ist einfach, und das kann, dann fehlt mir manchmal einfach die Energie zu sagen, und dann sehe ich die Leute, die einfach so leben, und das geht gar nicht, es geht überhaupt nicht um Erhöhen oder sonst, es ist einfach die pure Verzweiflung, wie egal manchen Menschen ihre Mitmenschen und die Umwelt sein kann, die einfach in die Natur in Müllhalden verwandeln.
Ja,
das ist, ich begreife das nicht.
Und dann hast du diese Diskussion im Freundeskreis, wo es wirklich reflektierte, vernünftige Menschen sind, die ich auch weiterhin zu meinen Freunden zähle, die dann aber mit so Argumenten kommen, ich lass mir doch hier mein Auto nicht wegnehmen oder ich will weiter nach Malle fliegen, seid ihr gegönnt, darum geht's ja gar nicht. Ne? Ja. Aber es wird immer diese Verlustängste, die so extrem da sind.
Na, es ist dieses Egoismus, die haben das, oder sagen wir mal, wenn wir es freundlicher sagen wollen, ist es mangelnde Flexibilität. Zu sagen, okay, was kann ich tun? Nein, ich will so weiterleben wie bisher. Ich will meinen 800-Euro Weber-Grill und will darauf 1,60 Euro Würstchen, um dieses Bild mal zu zeichnen. So vom, so billig wie möglich und dann der Grill aber so teuer wie möglich. Und vieles davon wird uns um die Ohren fliegen. So, und also,
ich habe gerade auf meinen Zettel geguckt und wir haben natürlich immer die Zeit. Ich weiß, dass du ja auch ein großer Fan bist von langen Podcasts.
Wir haben Zeit, aber das ist ein gutes Stichwort. Wir machen jetzt mal einen Break. Ihr hattet mich ja gebeten, ihr habt ja einen neuen Sponsor bekommen und habt mir das ganz stolz erzählt und hattet mich gebeten, euren ersten Werbeclip einzusprechen.
Okay, wir hören.
Diesem Wunsch komme ich natürlich, diesem Wunsch komme ich natürlich gerne nach.
Sehr gerne.
Und spreche jetzt hier der digitale Frühschoppen, ihr seid da immer noch, ihr hört da immer noch zu und spreche jetzt den Sponsor ein.
Oha.
Der heutige Sponsor des digitalen Frühschoppens ist die Firma Rolls-Royce Motorcars Limited. Ein Name, der für Exzellenz, Tradition und unvergleichliche Handwerkskunst steht. Es ist kein Geheimnis, dass Andreas und Thomas selbst stolze Besitzer eines Rolls-Royce sind. Und auch heute haben sie mich mit einem dieser besonderen Fahrzeuge abgeholt. Und ich muss zugeben, sie schwärmen zu Recht von dem unvergleichlichen Fahrgefühl und der Präzision, mit der jeder Rolls-Royce gefertigt wird. Für alle treuen Hörerinnen und Hörer des digitalen Frühschoppens gibt es jetzt ein exklusives Angebot. Mit dem Code Frühschoppen20, alles groß geschrieben bitte, gibt es in dieser Woche 20% Rabatt auf alle Modelle, außer Silver Shadow und Phantom. Okay. Aber glaub mir, jedes Modell ist ein Meisterwerk. Und als besonderes Dankeschön haben Andreas und Thomas noch ein Highlight für euch. Eine kostenlose Lasergravur mit eurem Namen auf dem integrierten Champagnerkühler in der Mittelkonsole. Ein kleines Detail, das euren Rolls-Royce zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Nutzt die Gelegenheit und taucht ein in die Welt von Rolls-Royce. Vielen Dank an Andreas und Thomas für dieses einmalige Angebot. Doch nun weiter im Programm.
Ja, da staunt ihr, ne? So, da staunt ihr, wa? Und es ist ja sogar der neue E-Rolls-Royce vorgestellt worden und der fällt also auch in den Rabattcode. Also da könnt ihr jetzt tüchtig sparen. Dann haut mal rein. Also
hier müssen wir noch gucken, weil das ja ein britisches Unternehmen ist mit den Steuern. Aber das müssen wir dann, das schauen wir dann später.
Also ich tausche meinen nochmal, weil ich hätte meinen gerne wieder in Einhornrosa. Also der schwarze ist mir zu unauffällig.
Ja, was sagt ihr? Wollen wir trotzdem das Tor zur Hölle nochmal aufmachen und auf den Springer Verlag gucken? Oder ja, gerne. Wollen wir lieber über Böhmermann und Krömer sprechen? Oder beides?
Genau, im Zweifel alles gerne. Ja. Genau.
Okay,
wir
aber
sollten sowieso, wie viele Minuten haben wir denn drauf?
Also wir haben jetzt, nach einer Stunde fange ich normalerweise immer an, dezent auf den Umtrieb der Woche hinzuweisen. Aber
also ich möchte ja, das ist hier erklärtes Ziel, das soll die längste Ausgabe werden.
Okay.
Da könnt ihr euch gar nicht wehren dagegen.
Sehr und gut.
Die längste Ausgabe waren wie viel? 4 Stunden 47?
Die längste war tatsächlich, glaube ich, hatten wir Polenz Engholm so mit eine Stunde 15, eine Stunde 20 maximal. Wir gucken ja mehr
auf Qualität statt auf Quantität.
Ja, da seid ihr ganz anders als ich.
Aber dann hole ich mir jetzt noch einen Kaffee.
Ja, ich mache dir einen Kaffee,
Thomas. Du machst mir einen Kaffee, das ist aber ganz liebensgewürzig. Das ist ja großartig. Das genau. Wir können dann ja schon mal mit Springer so ein bisschen anfangen. Andreas hört da mal so ein bisschen rein. Kann man, oder andersrum gefragt, gab es überhaupt schon mal eine Zeit, wo man guten Gewissens die Bild-Zeitung lesen konnte, deiner Einschätzung nach?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil die so einfach zu beantworten ist. Nein. Also, aber ich führe das gerne aus. Nein, also dieses Blatt kann man eigentlich nicht, also das eigentlich streiche ich, dieses Blatt kann man nicht lesen. Das wird einfach auch bewusst von, also ich sag's jetzt mal, also ich will da gar nicht so weltanschaulicher Kampf draus machen, ne? Aber ich weiß nicht, ob die Menschen böse sind, die das machen, aber sie tun böse Dinge. Und das haben sie damals getan. Also das haben sie jetzt zum Beispiel, ist ja die letzten Wochen und Monate, diese Dauerkampagne gegen Habeck. Und man muss kein Grünwähler sein, aber wie orchestriert und strukturiert und also wie, also wirklich wie ein Feldzug. Also als ob die dafür eine Projektsoftware hätten und sagen, und da stehen die ganzen nächsten Beiträge schon drauf.
ChatGPT.
Wir machen die fertig. Wir machen den fertig. Und wir werden es so lange penetrieren mit Fotos, wo er schlecht aussieht drauf, aus unvorteilhaften Winkeln und wo wir immer wieder, bis irgendwann die letzte Oma Angst hat, heute Nacht steigt bei mir der Robert Habeck ein mit einem Zweitschlüssel und baut mir heimlich die Heizungsanlage aus. Und das sind einfach böse Sachen, die also wirklich auch unsere Demokratie gefährden, weil die das nach rechts so viel aufmachen. Und dieser ganze Zugewinn der AfD ist diesen versimplifizierenden, falsch informierenden Boulevardmedien mit zu verdanken. Und das liegt wirklich mit an denen. Und es ist so verlogen, weil die Bild dann ja wiederum sagt, sie sei gegen die AfD. Aber das ist sie nicht. Also die Bild will.
Sie hat sie doch groß gemacht.
Sie hat sie groß gemacht und die Bild will im Zweifel, dass alles brennt.
Ja, und sogar, wie heißt die Dame von der Welt, die jetzt immer auch sehr stark polarisiert an. Mir ist der Name jetzt entfallen.
Anna Dobler? Oder?
Ich glaube, ist das die auch immer sehr stark. Also du weißt eigentlich schon immer, wenn irgendwas passiert, dass sie genau das Gegenteil schreibt, um die Debatte anzuheizen. Und obwohl im Springer Verlag ja alle sagen, wir sind gegen Antisemitismus, mussten das sogar, das steht sogar im Arbeitsvertrag.
Axel Cäsar damals.
Schürt sie Ressentiments, ich finde das ganz, ganz gruselig und auch das selbst dann im Weltnachrichtensender läuft. Und dieses meine Eingangsfrage, war es schon mal möglich, die Bild-Zeitung guten Gewissens zu lesen? Meiner Meinung nach hat sich das, also Bild war immer schon hart menschenverachtend und spätestens seit Günter Wallraffs Buch Der Aufmacher wissen wir, wie es hinter den Kulissen zuging und zugeht. Ich hatte vorhin im Vorgespräch dir erzählt von diesem Video, das es auch bei YouTube gibt. Andreas, schreibt das bitte auch nochmal auf die, damalige Chefredakteur Hans-Hermann Tietje bei der Bild-Zeitung Chefredakteur ist und sein Kompagnon Peter Bartels zum Superverlag von Burda und Murdoch damals gewechselt ist in den Osten und die beide am Tag der deutschen Einheit die neueste Ausgabe entwickeln. Das ist so eine Mini-Doku, geht nur 10 Minuten, kann man sich gern mal geben. Hans-Hermann Tietje war damals 42, sieht aus wie 62, also damals sahen 42-Jährige aus wie 62 und da war eine Schlagzeile, da wurde auch ein Asylantenheim angezündet und ein Kind ist dabei irgendwie verletzt worden. Das fand Hans-Hermann Tietje damals aber schlimm. Mhm. Und das war ja dann im Grunde noch, heute weiß man nicht mehr, wie darüber geschrieben würde bei der Bild, wenn sowas Ähnliches nochmal passieren würde. Also deshalb meine Frage, also dieser radikale Wandel wirklich zu menschenverachtender Berichterstattung, die gab es schon immer, aber ich glaube, so hart wie heute war es noch nie, oder?
Es gab zwischendurch immer, es ist irgendwie eine Achterbahn, zwischendurch schöpft man in Hoffnung und denkt, ach na ja, es wird jetzt ein bisschen milder. Mhm. Und es gab ja so verschiedene Phasen, dann kam die Diekmann-Phase, dann kam die Julian Reichelt Phase und dann kam die Boje-Phase und jetzt kommt so ein bisschen, ja, man weiß noch gar nicht so richtig.
Bleibt die Horn lange genug?
Ja, naja, aber auch. Es ist ja doch wieder gegen, wie du sagst, gegen Habeck eine massive Kampagne.
Ja. Ja.
Dann auch, wo du siehst, es ist irgendwie, es sind immer irgendwelche Messertäter, die, und natürlich sind es die bösen Ausländer. Ja. Es ist einfach. Und
sie halten sich nicht an den Pressekodex. Also einfach mit Ansage, das ist ihnen vollkommen schnurzpiep egal. Jetzt vor ein paar Tagen war wieder Auswertung und da war wieder, man geht die Liste durch, der Pressevergehen, der Presserat, das ist ja so ein Kontrollorgan, so Selbstkontrollorgan und dann sieht man halt auf der Liste Bild, also die sind da immer noch drin und bestimmte Sachen, Mordopfer oder Hinterbliebene von Ermordeten oder so, da wird halt nicht verpixelt, da werden nach wie vor Leute belästigt, da werden Social Media Profile geplündert, da wird Persönlichkeitsrechte werden mit Füßen getreten, nach wie vor, und es wäre das einfachste der Welt, sich einfach nur an diese Vorgaben, die man selber unterschrieben hat, zu halten.
Warum tun die das nicht? Nur für die Auflage, nur fürs Geld?
Ja. Okay.
Ich habe das in der letzten Ausgabe auch schon gehabt. Mir fällt der Name jetzt nicht ein.
Ja.
Dieser Gesellschafter, der, das ist ja ein
KKH, glaube ich, ne?
Ja.
Genau, die,
na, und dieser große Investor.
Das ist ja so, es ist ja so durchschaubar für mich, ja, wenn ich das sehe, wie sie dann wieder gegen die Elektromobilität wettern und Diesel und hier die Klimakleber. Allein dieser Begriff Klimakleber, letzte Generation.
Ja.
Wir können ja ganz viel darüber reden, ob wir das, und darüber kann man ja auch ernsthaft diskutieren, ob man das sinnstiftend
zielführt.
Das ist alles in Ordnung. Ja. Aber dieses Gleichsetzen mit Kriminellen, mit
natürlich Terroristen. Ist das auch
kriminell, aber Terroristen.
Ja, Terroristen.
Ja. Oder ich habe jetzt ein Posting gesehen von einem CDU-Abgeordneten, der dann, das war jetzt vor ein paar Tagen erst, dass das Brandenburger Tor ja beschmiert wurde, was kann man ja auch
ganz kann man über alles drüber sprechen.
Kann man alles
drüber reden. Ob man das gut findet und nicht. Aber das so zu hochstilisieren zu einem, zu einem fast schon Verbrechen gegen unseren Staat.
Ja.
Ist richtig unangenehm war mir.
Was sie auch vergessen dabei gerne ist, das wird ja auch sanktioniert. Das ist ja nicht so, wer jetzt das Brandenburger Tor beschmiert, die Leute werden ja dann auch dingfest gemacht und müssen dafür dann aufkommen und müssen dann die 35.000 Euro Reinigungsgebühren oder so.
Was auf Sylt passiert ist, auch das finde ich irgendwie nicht.
Also man kann
nicht
da.
Richtig, aber mal. Lass die Kirche
in die Verhältnismäßigkeit ist vollkommen aus dem Lot. Und
die Bild,
und jetzt also auch gerade mit den Kreuzungen. Also es gibt Millionen von Kreuzungen in Deutschland, wo jeden Tag bricht der Verkehr zusammen, weil irgendwelche Leute irgendwas machen. Es werden keine Rettungsgassen gebildet oder so. Da möchte ich mal sehen, dass da Leute dann aus ihren Autos rausspringen, jemanden aus dem Auto zerren, den vermöbeln. Also es ist ja auch so eine aufgeheizte Stimmung, dass diese Übergriffe so überhand nehmen.
Was macht Bild? Bild entmenschlicht die Klimaaktivisten.
Ja.
Und letztendlich ist Bild für mich mitschuld daran, dass eben dann auch es zu Übergriffen kommt.
Ja.
Ganz klar, weil die sagen, das sind Terroristen und denen muss man mal richtig zeigen, wo es lang geht. Denen darf man Pfefferspray ins Gesicht spüren und all dieses. Und wie du auch sagst, wir haben ja immer schon Stauprobleme gehabt und dass die jetzt darauf aufmerksam machen. Wie gesagt, man kann über alles
streiten.
Der Übergang, aber zum Beispiel auch, dass das ja nicht nur Bild im Springer-Konzern diese Narrative bedient, sondern das habe ich zum Beispiel gesehen vor kurzem NTV. Und da wurde dann über Klimaaktivisten berichtet, dann habe ich rüber zur Welt geschaltet, da waren es dann die Klimakleber, ne? Ja. Oder Klimaterroristen, ja. Also nee, es waren ja. Klimakleber, ich glaube, ich hatte dir das geschickt, diese beiden Übergänge, und das finde ich...
Ja, das ist kein Zufall, ne?
Nee, ist kein Zufall, genau, ja, sie haben, ganz genau.
Sie haben ja immer so eine Agenda gehabt, das kann ich an meiner Schulzeit, erinnere ich mich daran, dass... Man kann ja auch über die DDR ganz viel reden und sagen, das ist jetzt kein toller Start gewesen, ist zumindest meine persönliche Meinung. Aber ja,
absolut.
Die sind ja noch so weit gegangen, die haben dann, das war glaube ich noch ein Befehl von Springer damals, in Gänsefüßchen immer zu setzen,
genau, ne?
Damit
ja.
es nicht demokratisch, deutsche demokratische Tüdelchen. Ne?
Ja.
Und ich habe dann mal in einem Aufsatz, was ich dachte ehrlicherweise, weiß ich, 7. Klasse oder so, habe ich dann auch die BRD in Tüdelchen gesetzt, aber weil ich einfach dachte, das wäre...
Ja, sehr niedlich.
Das war, da fuhr mir dann um die Ohren.
Weil 6 bekommen.
Der damalige Deutschlehrer ein... hat die Springer-Zeitung oder die Bild-Zeitung sehr ernst genommen.
Ah, okay.
Ja.
Echt?
Jawohl. Ja, das war ein bisschen nach dem Motto, das wäre eine Verhunepieplung. So
in der Emil-Nolde-Schule? Oder?
Ja, aber es ist egal. Das ist auf jeden Fall so, für mich war das so die Schreibweise von Staaten. So.
Jawohl, verstehe, ja.
Aber das zeigt eben auch bei meinem Opa, der Pastor war, lag immer die Bild.
Ja.
Das ist so, ne? Also die hat ja überall...
Ja, und alle haben sie einmal immer gesagt, die Sportberichterstattung. Und gerade darüber muss ich lachen, weil wir haben uns Sportberichterstattung angeguckt. Die ist mindestens so fehleranfällig, wie wenn das die Schülerzeitung machen würde aus Husum. Also, wobei nichts gegen die Schülerzeitung.
Nichts gegen die Schülerzeitung aus Husum. Tolle Stadt.
Genau, und ganz tolle Schülerzeitung.
Ja, aber wir lieben euch. Also, gerade Theodor Storm.
Ja, genau. Und, weil, also da muss man doch froh sein, wenn die da nicht schreiben, es waren 22 Mann auf dem Feld und es sind so viele Fehler drin. Oder ich höre auch immer so gern die Märchen. Ja, aber die Ausbildung, da sind die wirklich gut.
Ja.
Alles, tut mir leid, das ist alles Schwachsinn, Unsinn, Kokolores. Da sind Leute, die wollen sich das irgendwie schönreden.
Ja, und wenn du dir diese Doku bei Amazon Prime anguckst,
ist
der Julian natürlich.
Ja. Tut aber weh.
Oder? Ja. Julian Reichelt noch Chefredakteur war. Na, aber es ist doch auch entlarven.
Ja.
Diese Selbstüberheblichkeit von Reichelt, ihr könnt alles filmen und so. Gott sei Dank, das ist wirklich eine Dokumentation von Überheblichkeit. Und dass auch die Chefredaktion, der Umgang da miteinander, das wird alles ganz offen. Also ich habe gedacht, dass die das wirklich haben genehmigt. Das ist also kam gar nicht
drüber weg. Ich habe das nicht gesehen, weil mich das jetzt nicht interessiert hat, aber ja, gut, Hansi Flick hat das ja auch gemacht,
was so nach hinten losgegangen ist. Ne? Genau. Und Prime hat ja noch eine Doku hinterhergeschoben. Diekmann hatte doch ein Buch geschrieben jetzt vor einem halben Jahr oder so. Ne? Und dazu gibt es auch eine Prime-Doku. Und kann ich auch nur...
Über das Buch oder was?
Über sein Wirken.
Über sein Wirken,
Und dann haben sie ihn besucht und haben mit seiner Frau Katja Kessler, die ja die Dieter Bohlen-Biografie, die Dieter Bohlen-Bestseller geschrieben hat. Und
schweres Atmen hier.
Ja, und also das ist eine Form der Beweihräucherung. Also so ein Auftragsprodukt hat man selten gesehen. Er ist eigentlich immer nur der smarte, sportliche Typ. Klar. Weißes Hemd, irgendwie zwei Knöpfe offen. Immer, er thront eigentlich über allem. Hat sein bester Buddy war Helmut Kohl.
Ja, Trauzeuge. Und, ne?
Das versteht man auch irgendwie schwer nachvollziehbar. Ne?
Da hat er sich geschickt irgendwie aufgedrängt.
Weil Diekmann immer so für mich so ein bisschen so einen liberalen Anstrich schon hatte im Vergleich zu vielen seiner...
Er wollte auch unbedingt und er hat sich dann ja auch gekabbelt und er hat ich glaube, er hat dieses Spiel ganz gut beherrscht, auf eine andere Weise, auf eine bösartige und plumpere und dumme macht das Poschardt jetzt. Diekmann hat das irgendwie unterlaufen, indem er gesagt hat, ja, Freunde, die Taz, ich weiß, ihr hasst mich, ich werde jetzt Gesellschafter. Ja, ja. Taz, geil, ich finde das toll.
War
nicht
auch einen Tag Chefredakteur?
Und sowas war auch. Ja. Oder die Taz hatte doch an der Fassade den Diekmann-Penis montiert.
Genau,
Und als die Taz den neu gebaut hat, hat er gesagt, ich kaufe den Penis, was wollt ihr haben? Ich zahle dafür jeden Preis der Welt.
Das hatte noch einen gewissen Charme.
Um irgendwie so einen Charme reinzubringen, so eine Lässigkeit, wo ich persönlich schon so sage, ja, zu viel Kumpanei ist mir dann auch schon too much, ja, wo ich dann auch so sage, da würde ich jetzt auch nicht reinfallen wollen. Ja,
aber lieber immer noch besser als das, was Reichelt angerichtet
aber
hat.
Aber immer noch besser und natürlich auf eine gewisse Weise stilvoller als Reichelt angerichtet oder halt als Ulf Poschardt auf Twitter schreibt. Also ja, wenn man halt, wenn man wirklich mal Parkinson-Anfall bekommen will, voller Kopfschütteln, dann kann man sich wirklich mal den Poschardt-Account angucken.
Ja, aber
auf Twitter.
Ist das auch nur Follower-Generierung oder so? Das ist ja fast schon, also das ist doch so durchschaubar, oder ist es das nicht?
Ja,
oder
also es muss so eine ungeheure Liebesbedürftigkeit sein.
Ja,
oder so
ja.
Eine, ich glaube, im Englischen sagen die immer needy. Der Typ ist needy.
Needy, ja.
Genau, das ist so ein Fachwort aus der Pickup-Szene. Ich war neulich in so einem Pickup-Forum für eine Recherche für ein Buch. Genau. Und da ist nämlich eins der Tipps, die klugen Pickup-Artists einem geben, um Frauen aufzureißen, natürlich immer nur in die Richtung, ist, du darfst den Frauen nicht zeigen, dass du needy bist. Ja. Okay. Naja, und jedenfalls nach der Erklärung würde ich den Poschardt auch mal als sehr needy bezeichnen. Der braucht seine Streicheinheiten, aber leider von Leuten, wo man irgendwie, ja, die, wo ich es noch nicht mal wollen würde, dass die mich mit dem Handschuh streicheln.
Ja, jetzt wird es ein bisschen nerdy, nicht needy, sondern nerdy. Was hältst du denn von The Pioneer und Gabor Steingart?
Der ist ja auch in dem Buch drin. Ne?
Ja, genau. Ja. Also Gabor Steingart ist ein Lieblingsthema von mir, das ist eine Lichtgestalt. Und man muss dazu sagen, den Zuhörern und Zuhörern, die den nicht kennen, was ich gut verstehen kann, den kennt ja kein Mensch, der hat eine jahrzehntelange tolle Karriere beim Spiegel gehabt. Mhm. Qualitätsmedium, war dort, glaube ich, sogar Ressortleiter und ein angesehenes Mitglied der Redaktion. Ist persönlich, wenn man ihn so sieht, der wird so mein Alter sein, also 32, also sagen wir mal Ende 50 und ich finde, der macht einen ganz smarten Eindruck und so Elder Statesman mäßig und hat, finde ich, auch durchaus was Gewinnendes, Sympathisches.
Ja, also, ja, durchaus. Ja.
Ich habe so ehrlicherweise in seinen Podcast reingehört.
Ja.
Er macht das ja auch nicht verkehrt. Also inhaltlich finde ich das ja gar nicht.
Ja, aber der Inhalt hat sich aber auch verändert. Das ist ja am Anfang war das richtig gut, fand ich.
Ja, also seine Erzählweise so.
Andreas, du musst ein bisschen näher ans Mikro.
Okay, ich muss noch näher ans Mikro. So. Okay.
Ja. Ja, und er hat einen Newsletter rausgebracht und war damit in einer gewissen Weise Pionier. Da kommen wir jetzt aufs Pioniere sein zusammen. War beim Handelsblatt, war dort auch so Liebling des Besitzers und hatte dort auch, glaube ich, Eigentumsanteile
und
sogar.
Auch New Media, der hat ja viel dann mit Video und Online und so gemacht, auch damals schon beim Handelsblatt. Ja, genau.
Ist dann irgendwann, hat wirklich den, ich glaube, Deutschlands erfolgreichsten Wirtschaftsnewsletter rausgebracht, das Morning Briefing. Und ist dann aber irgendwann so im Streit oder nicht im Streit oder im positiven Streit oder so mit denen auseinandergegangen und hat sich selbstständig gemacht und hat dabei sein Newsletter mitgenommen. Und dieser Newsletter ist, wie soll man das bezeichnen? Also der ist einerseits ganz toll und andererseits ganz furchtbar. Mhm. Toll daran, finde ich, ist diese blumige Sprache und die vielen Metaphern. Und furchtbar finde ich die blumige Sprache und die vielen Metaphern. und das ist so, dass er sich gerne vergaloppiert und Bilder vermischt.
Ja.
Und ich finde das manchmal zum Schreien komisch.
Toll, oder?
Also ich finde es zum Schreien komisch. Also er schreibt denn, er würde so einen Satz schreiben wie die, also wenn er etwas schreiben würde über Schulpolitik, irgendwie, es muss mehr Geld investiert werden in die Schulpolitik oder so, dann würde Gabor Steinbart schreiben, die Politik darf nicht, oder das, die Politik darf nicht das heiße Süppchen der Demagogie auf dem Rücken der Kinder kochen. Oder irgendwie sowas, wo man
schöne Bildsprache,
wo man sofort, es ist eine tolle Bildsprache, aber natürlich, ja, es wird natürlich keine Suppe auf dem Rücken von Kindern gekocht.
Ja.
Also zwei Bilder, ich brauche es nicht nochmal zu erklären. Und deswegen hat das einen ungeheuren Charme für mich gehabt. Und ich habe mal eine Twitter-Aktion gemacht und habe gesagt, nennt mir, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken hier in meinem klugen Zettel. Ich glaube, ich habe zu Steingart sogar Beispiele dabei. Das ist David Precht. Das ist Martenstein. Ja, genau. Ich lese mal zwei vor.
Ja, bitte.
Ich habe auf Twitter mal geschrieben, ja, nennt mir einen beliebigen Haushaltsgegenstand. Also, und da kam dann alles.
Ja.
Und ich mache daraus die ersten Worte von Gabor Steingarts Morning Briefing. Und ich sitze dann da bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer und dann ist es so, ich brauche ganz lange, bis ich den Mut irgendwann habe, das da auch wirklich reinzutippen, weil ich weiß, oh Gott, gleich wird was passieren. Und wenn ich das reingeschrieben habe, gehe ich dann immer aus Nervosität. Ich kann dann immer gar nicht gucken, wie viel entsteht. Also in den Hochblütezeiten von Twitter jetzt, also in der Vor-Elon-Musk-Phase, war das einfach so, dass ich dann aktualisiere und da stehen dann 40 Kommentare nach 2 Sekunden oder so. Also unfassbar.
Okay.
Unfassbar. Also dass es mich selber schon immer so überrollt irgendwie. Was wird da passieren irgendwie? Also ich lese so eine Aufrufe dann auch 4-mal, weil ich denke, ein Tippfehler und ich habe sofort 70 Kommentare drin, dass ich mich verschrieben habe.
Kann man jetzt bei Twitter, kann man inzwischen aber korrigieren oder ist das immer noch nicht so?
Korrigieren können die Blauhaken.
Ach, nur die Blauhaken, okay.
Ja.
Alles klar.
Ja, und dann haben mir die Leute so Sachen reingerufen auf Twitter und haben dann zum Beispiel geschrieben, Eierschneider. Da steht dann halt nur so ein Kommentar, Eierschneider. So, und jetzt muss ich halt was draus machen.
Was hast du gemacht?
Ein paar Worte aus dem Morning Briefing von Gabor Steingart. Dann habe ich geschrieben, das war noch zu der Merkel-Phase. Chefköchin Merkel zerteilt in ihrer Kabinettküche mit spitzen Fingern und einem Eierschneider ausgerechnet die Eier, die von den Ministerpräsidenten eh zu einem Omelett zusammengeschlagen wurden. Oder Nudelholz. Die Ministerpräsidenten trafen wie die reuigen Ehemänner nach durchzechter Nacht in Berlin ein. Doch da, wo sonst die Ehefrau mit dem Nudelholz steht, erwartete sie eine Kanzlerin mit geradezu kalter Liebenswürdigkeit.
Herrlich.
Naja, das war jedenfalls, das war jedenfalls sehr schön und ich habe, ja, und es ist dann immer sehr gemein gewesen, weil ich schaffe dann am Tag, ich weiß nicht, 30, 40 Antworten oder so. Und da stehen manchmal 2000 oder so.
Hast du die alle durch Twitter vorher gezogen?
Nein, nee, nein, nein. Also ein paar habe ich durch Twitter irgendwie gezogen.
Martenstein an und dann hast du ein paar nachgeholt.
Ja, genau. Martenstein war auch sehr schön, weil ich halt Martensteins, der ist ja nun wirklich der Protagonist des alten weißen Mannes.
Das, welche Figur da für mich nicht so hundertprozentig reinpasst, das ist jetzt gar keine Kritik, aber Ina Müller, die, also ich fand, ich habe irgendwie so das, also das ist jetzt auch wieder nur sehr, 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 sehr subjektiv.
Ja.
Das ist so die mir eigentlich am sympathischen ist von allen.
Ja.
So die, wo ich denke, du hast sie auch sehr schön da beschrieben mit Connor Schnauze, glaube ich. Und
genau.
Also man hat ja so das Gefühl, als würde die echte Ina Müller, deswegen musst du auch viel in der Nacht wahrscheinlich geguckt haben.
Ja.
Vom Shellfish-Posten und so weiter, dieses Ganze, ne? Aber gab es da einen Grund, warum sie da gelandet ist?
Ach, ich wollte eine bunte Auswahl haben. Und dann habe ich mir tatsächlich auf dem iPad so ein buntes Tableau gemacht.
Ja.
Und dann habe ich da stupide runtergeschrieben, Unterhaltung, Musik,
okay. Politik, und du aus jeder
Kunst
Ecke.
Und wollte aus jeder Ecke irgendwas haben.
Ja.
Und und Ina Müller ist einfach so ein verrückter Vogel. Und natürlich auch, also die trägt's ja auch, die lässt sich ja auch selber so wegtragen. Also ich finde die sensationell, die Frau.
Ja.
Also ich finde auch diese Sendung, die sie da hat, die hat so ein Alleinstellungsmerkmal.
Seit 20 Jahren,
glaube ich. Im deutschen Fernsehen. Ich finde das sensationell. Ja. Aber es ist natürlich so, wenn man mal ganz ernst ist, wenn ein Mann die Anzüglichkeiten sagen würde, die so plump und fips-asmusenhaftig sind, dann hätten wir einen Skandal, der wäre schon längst weg.
Ja.
Weil die hat ja wirklich einen sehr plumpen, derben, sexualisierten Humor auch. Muss man schon sagen. Also auch, wenn man sich auch ihre Live-Veranstaltung anguckt. Mhm. Also das ist total übergriffig.
Warst du mal bei einer Live-Veranstaltung bei
ihr? Nee, aber ich habe mir die angeguckt als Videos.
Ja, das finde ich ganz interessant. Also Das ist, wir begeben uns jetzt auf ganz, ganz glattes, halb geschmolzenes Eis, ja, aber auch viele andere. Und ich mache auch, also ich habe das mal auf einer Bühnenshow in Hamburg gesehen, allerdings in einem ganz normalen Musical, das ging um Wet, hieß das, glaube ich. Und da tanzten irgendwie Leute in Badewannen Und am Ende wurde ein Mann von 6 Frauen verhauen. Also so, dass das, also der hatte dann eben eine Jeans an und ein Hemd und soweit ich das erinnern kann, und
das war alles.
Oder warst du das? Bitte? Nein, ich habe und das war alles nass und dann wurde der verhauen, so dass dann das Wasser so spritzt. Und da dachte ich, ja, wenn das jetzt umgekehrt wäre, wenn das jetzt mit einer Frau gemacht werden würde von sexy Männern, dann hätten wir sofort eine Debatte. Und hier hat die Menge einfach gejohlt. Und das ist das, was ich als alter weißer Mann.
Ja.
Ob man mir das vielleicht nochmal erklären kann.
Ja. Also Ina hat das geschafft irgendwie, dass man ihr das nicht krumm nimmt. Aber ich bin mir ganz sicher. Und sie schafft das ja dann auch wieder durch ihre unbekümmerte Fröhlichkeit. Das hat ja was ungeheuer Entwaffnendes. Ne? Also Ina Müller ist ungeheuer entwaffnend. Und man hat auch den Eindruck, die lacht ja auch über sich selber.
Die lacht über sich, das ist doch auch mein Eindruck.
Ja. Und das macht natürlich auch sympathisch, dass man es ihr gar nicht übel nehmen mag. Aber es ist eigentlich ein alter weißer Mann, der da sitzt, an diesem Kneipentresen.
Ja,
finde ich schon.
Ja, aber ich,
also bei aller gesagt, Sympathie halt.
Ja, also ich muss das auch und das sehe ich auch so, aber ich finde es halt auch schön, weil sie gegen viele, ne, das heißt ja sonst auch oft und leider zu Recht, Frauen irgendwann über 40 werden so aus dem Showbusiness, aus dem Filmgeschäft rausgenommen. Das hat sich ja gebessert. Aber sie ist so herrlich alterslos. Also das finde ich so
absolut,
so cool an ihr, dass sie, ne, und ich kann über sie lachen. Das ist so teilweise mein Humor, auch wenn es mir manchmal zu platt ist wiederum. Mhm. Ne? Aber irgendwie ist es so, ja, es hat was Schönes. Deswegen sie ist mir so aus dieser ganzen, die alle irgendwie so in diese Ecke passen. Ne? Mhm. Ein mehr, einige weniger.
Ja.
Aber so, also wenn ich Precht, Lanz, die gehören da alle rein. Hans Schmidt hätte ich da eben auch gerne gehört sozusagen oder gesehen in dieser Reihenfolge. Aber kommen wir noch kurz, einfach wenn wir dürfen, Thomas,
gucken. Ich wollte noch zu Ina Müller sagen, leider ist mir der Begriff entfallen, aber es gibt einen Begriff für Frauen, die sich gerne viel mit Männern umgeben, also die sagen, ich möchte nicht mit irgendwelchen Frauen zu tun haben, sondern nur mit Männern, aber mir ist dieser Begriff entfallen. Ich habe den gestern noch gehört, Mensch. Ich weiß nicht.
Hörer und Zuhörerinnen, genau. Ihr schreibt das bitte.
Ja, weil, aber
kann man das kommentieren auf www.derdigitalefrühshoppen.de?
Ja, man kann uns da schreiben, aber ihr könnt das sonst auch bei Lorenz in den Twitter
Kommentaren
lassen und er schickt uns das dann.
Genau. Und genau, da wollte ich noch ganz kurz, da mache ich auch kurz noch Werbung. Ach nee, das ist der Verkehrsfunk. Weihnachten kommt natürlich wieder eine XXL-Folge und wir wollen eure Weihnachtsgrüße senden. Man kann gar nicht früh genug anfangen. Also wenn ihr euren Weihnachtsgruß in unserer XXL-Weihnachtssendung haben möchtet, dann schickt mir unter 0162 212 6464 per WhatsApp eure Sprachnachricht. Die wird dann dort veröffentlicht.
Und den schönsten lassen wir von Lorenz Meyer vorlesen.
Oh, ja,
den schicken wir dir und dann schickst du uns den zurück.
Das ist aber eine geile Idee.
Das wäre mir die Ehre, genau. Sehr gut, und, cool. Aber nur, wenn ich den schlimmsten auch vorlesen darf.
Ja, genau, du darfst beide vorlesen. Das machen wir so. Ja, zum schlimmsten, ich kriege jetzt die Kurve nochmal.
Also bau mal eine schöne Brücke, du bist
noch eine Brücke. Also Springer kann man aber auch Bildblock folgen.
Könnten wir noch Stunden darüber reden, machen wir aber jetzt einen Haken.
Dann machen wir eine Wiedervorlage, gucken mal, wie es denn nach der Trump-Wahl
oder
was auch immer war.
Genau.
Dann machen wir eine Wiedervorlage.
Nach der Trump-Wahl, du redest immer von Trump gewählt und so, das ich macht hoffe, mich nervös,
das nicht.
Andreas.
Ich hoffe, sehr das gut. nicht. Aber ich würde gerne noch einmal mit dir über so Medienfiguren, du bist ja Medienkritiker, nicht nur Springer-Kritiker, aber du hast ja auch für Jan Böhmermann gearbeitet, sehr intensiv mit Kurt Krömer, der jetzt, wie ich finde, einen sehr schönen Podcast hat, zu Recht auch ausgezeichnet, Feelings. Hat früher noch einen anderen Podcast gehabt, auch mit einem anderen Partner.
Ja, genau, ja, mit dem, oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf.
Ich habe mir den Namen aufgeschrieben, warte mal, ich gucke mal ganz
mit dem kurz. Arzt.
Ja, genau,
oh, Moment. Hirschhausen?
Nee. Aber ich.
Oh, ist das peinlich, ich komme nicht drauf.
Ja, ich bin jetzt auch gerade sehr, sehr peinlich berührt. Weil ich mir das extra aufgeschrieben habe, aber ich finde es jetzt nicht.
Das ist ein Kinder- und Jugendpsychiater an der Charité.
Ich glaube, ich habe das im Zug gemacht und da habe ich mir das wahrscheinlich hier aufgeschrieben. Jakob Hein.
Jakob Hein, ja. Natürlich. Und Jakob gleichzeitig Hein. Ein Schriftsteller, genau.
Ja.
Ein guter Schriftsteller auch noch, genau. Und einer der schlagfertigsten und schnellsten und fittesten Menschen. Ich habe nämlich damals mit ihm zusammen und Krömer die erste Ausgabe, den Piloten eines Podcasts aufgenommen, vor ein paar Jahren. Da fing Krömer an mit Podcast. Und da hatten sie ein gemeinsames Format beim RBB, Jakob Hein und Kurt Krömer. Genau, aber die Geschichte mit Kurt Krömer, die hat mich halt sehr überraschend, wie so vieles im Leben passiert. Ich bekam irgendwann mal eine Nachricht, willst dich nicht beteiligen an so einer Art Ausschreibung. Krömer will sich, braucht irgendwie eine humoristische Sauerstoff-Frischzellenkur und braucht mal irgendwie einfach nur so Ideen und will sich nicht dran beteiligen. Und da habe ich mich beteiligt dran. Und ja, und dann war das irgendwann, schickte er mir, ich weiß es gar nicht, denn ich bekam eine Nachricht und dann schrieb er mich an, das erste Mal schrieb er mich an und schrieb mich an und schrieb: Mein kleines Herz hüpft vor Freude. Und das war, glaube ich, der erste
Sehr
Satz.
Sehr gut imitiert.
Irgendwie. Und ja, und ich war ganz aufgeregt und habe dann für die, denn dann sollte irgendwann ja eine Tournee entstehen. Ja. Und ich kannte das Geschäft ja gar nicht und wusste nicht, dass es auch so Pre-Shows gibt.
Ja.
Und wo die Komödianten ihre Programme ausprobieren vor kleinem Publikum. Mhm. Und das sagt man dann auch gerne, dass es eine Art Pre-Show ist. Und die ist halt dafür da, dass es auch schief gehen kann, dass auch mal ein bisschen rumprobiert wird. Und ja, und dann wurde ich eingeladen nach Bonn ins Pantheon zur ersten Pre-Show und saß dann hinten neben der Managerin in so einem dunklen Raum. Und ich selber bin gar nicht so Comedy-affin. Ich bin selber gar nicht zu Comedy hingegangen früher. Das ist eigentlich, also ein ganz graues ist mir sowas wie Mario Barth oder so. Also finde ich halt ganz furchtbar. Und ja, ja. Kurt Krömer hatte ich mir angeguckt und fand es toll, weil es so avantgardistisch war und so dadaistisch und so tabulos und so den Rahmen sprengt. Und naja, und dann saß ich da hinten irgendwie und, mit meinem Anzug und ja, dann war irgendwie die Pause und dann kam irgend so eine Stagehand, irgend so ein Techniker kam und sagte, ja, Sie sind doch Herr Meier oder so. Kommen Sie bitte nach hinten irgendwie. Kurt sagt, Sie sollen nach hinten kommen. Und ich war vollkommen, also wie gelähmt oder so, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte.
Wann war das ungefähr? Also,
oh, das war vor vier, fünf Jahren okay. Oder so. Und ja, dann bin ich da nach hinten in die Umkleide und da saß der abgekämpfte Kurt Krömer und sagte, na, ich hab dir doch gleich gesehen, du sitzt ganz hinten, aber du leuchtest doch hier wie eine ganze Halogenbeleuchtung da mit deinem weißen Hemd und so. Und na, wie ist es denn? Willst du was trinken und so? Naja, und ja, und das war dann tatsächlich der Beginn von einer sagenhaften und also in meinem Leben mit die tollste und bereicherndste und intensivste Art eigentlich, weil wir dann 2 Jahre super intensiv zusammengearbeitet haben an 2 Bühnenprogrammen und wir die Bühnenprogramme praktisch selber auf unendlich langen Spaziergängen, manchmal sind wir 9 Stunden durch Köln gegangen und, okay. Und dann zum Schluss dann, na Lorenz, das war aber heute nicht, wa? Und am nächsten Morgen haben wir dann gefrühstückt, weil einfach nichts rausgekommen war. Und am nächsten Morgen haben wir gefrühstückt. Ich habe irgendwas in der Zeitung gelesen. Wir haben ein bisschen hin und her gefrotzelt. Auf einmal hieß es, das sind 4 Minuten Programm.
Ja.
Und ja, und so haben wir die Programme zusammengebaut. Und ich hatte das große Privileg, auch mitreisen zu können. Und es war natürlich für mich ganz fantastisch. Ich kannte es bisher nur, wenn ich irgendeinen schlechten Witz gemacht habe. Mein soziales Umfeld verdreht die Augen und auf Facebook kriege ich 12 Mitleids-Likes oder so. Und da saß
ich. Muss man erstmal schaffen.
und da saß ich auf einmal in so großen ausverkauften Arenen. Also Krömer hat eine so eine bestimmte Zahl, die er gut findet, irgendwie so zwischen 500 und 1500 Leute. Das ist eine Art, wo der krömersche Humor gut funktioniert, weil Krömer muss an die Menschen ran.
Also den kannst du nicht in die Arena stellen.
Wenn die Arena zu groß ist, dann funktioniert das nicht, weil er zwischendurch auch ins Publikum geht und übergriffig ist und irgendwie ankoppeln muss.
Aber das
irgendwie.
War denn vor seinem, weil ich kann, wir dürfen es ja sagen, weil er das ja, ja auch in seinem Buch offen beschreibt mit Depression, Alkoholsucht.
Ja.
War das vor dem Zusammenbruch?
Das war davor.
Das war vor.
Genau,
also, ja.
Genau, ja, genau. Das war also davor. Genau, ja, und dann sind wir gemeinsam gereist durch Deutschland, durch Österreich, durch die Schweiz und ich habe dann immer einmal im Monat eine Woche Reisetätigkeit gehabt und dann hieß es irgendwie 4 Tage Admiralspalast und saß entweder im Publikum oder aber hinter der Bühne.
Denn, du musstest auch nachher in der Hotelbar mitstehen?
Jein. Also bei Krömer ist es so, der ist natürlich nach der Vorstellung wird dann erstmal duscht er sich und ist erstmal vollkommen fertig. Irgendwie dann springt er unter die Dusche, zieht sich an, aber immer noch in so Art Kostüm. Mhm. Und ja, und dann steht hinten schon eine riesen Autogrammschlange. Und dann ist es wirklich so, da wird noch eine Stunde Autogramme und natürlich die Autogramme der Herzzeit heißen ja Selfies. Mhm. Also werden halt Selfies gemacht ohne Ende. Und ja, und dann ist es so 23 Uhr, 23.30 Uhr. Mhm. Und das ist die Zeit, wo du denn als sein Autor todmüde bist und eigentlich schlafen willst. Und das ist dann aber die Zeit, wo Krömer sagt, oh, das ist ja aber jetzt, und pass mal auf, jetzt machen wir mal. Und natürlich von den Endorphinen und den von diesen Hormonen da auf der Bühne. Also ich weiß, ich stand das erste Mal, ihr müsst mich stoppen, wenn ich zu viel schwärme von der Zeit. Weil es wirklich, das war kein ernst gemeintes Angebot, ich rede aus. Und ich stand das erste Mal mal auf so einer Bühne, ich glaube, das war St. Pauli Theater in Hamburg oder so. Ja. Und ich kannte es ja bisher immer nur, es ist halt ganz dunkel auf so einer Bühne. Im Zuschauerraum ist es halt ganz dunkel und auf der Bühne ist es hell. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, dann mach doch mal die Lichter an, Lorenz, solltet mal sehen, wie das ist. Ja, und dann habe ich das gesehen, also wenn der im Admiralspalast spielt zum Beispiel, dann spielt der blind. Mhm. Die Lichter, ihr nickt zustimmt, ich war so doof, ich wusste das nicht. Also es ist wirklich auch das nochmal eine handwerkliche Kunstfertigkeit. Ja. Du stehst einfach so, wie als ob du gegen die Sonne gucken würdest.
Ja, und alleine bist.
Ne? Und, also, und du bist natürlich alleine, genau. Ja. Und du hast so eine diffuse, komische, amorphe Masse, die das dein Publikum ist. Und die musst du dann irgendwie fühlen, so energetisch fühlen, wie es gerade so klappt irgendwie, ne? Also auch das, also von der Performance her, deswegen war es halt natürlich auch so sensationell. Ich kann jetzt ganz stolz sagen, ich hab am Programm von Krömer mitgewirkt oder habe ihm was geschrieben, aber unterm Strich ist es so, dass all das, also was man ihm da gibt, sind dann so irgendwie so, vielleicht halt, du pflückst ein paar Mandeln oder so, gibst die ihm. Wir sind hier gerade in Lübeck und er macht Marzipan draus und ich würde die Mandel noch nicht mal geknackt bekommen. Ne? Und das macht die Sache so dankbar, weil du kannst ihm irgendwas geben. Ja. Also von daher war das auch für mich auch ein easy Job, den hätte auch eigentlich jeder machen können, weil du ihm halt alles geben kannst, weil er so ein unglaublicher Performer ist.
Ja, ja. Okay, das ist ein...
Aber jemand, der jahrelang nur von Toastbrot gelebt hat und von Vorstellungen, wo. Und
Alkohol dann ja auch.
Und leider. Alkohol, ganz viel ja, Alkohol. Ja. Und und Vorstellungen hatte jahrelang. Der saß in der Scheinbar in Berlin. Und da sind fünf Leute gekommen, von denen in der Halbzeit sieben gegangen sind. Ne?
Also diese Anfänge.
Die Anfänge waren jahrelang.
Scheinbar, kenn ich.
Ganz, ja. Ganz hart.
Ja. Ja. Hast du denn jemals für dich, weil du hast ja, ich glaube Böhmermann, das war eine kürzere Episode.
Ja, genau, das war nur mal zwischendurch, für ein, zwei Sendungen, ja.
Aber du hast ja dann so ein bisschen, nennen wir es ruhig mal, du bist zwar Medienkritiker, aber du bist ja drin in diesem Unterhaltungszirkel gewesen und du bist ja selber ein eloquenter Mensch, der, den ich mir, Thomas, korrigiere mich da gerne, oder stimme mir zu, wie auch immer, Lorenz kann man sich ja durchaus vorstellen mit dem eigenen Programm.
Ich stimme dir zu,
ja. Also zu sagen, hast du dieses Gefühl mal gehabt? Ich kann das ja auch selber machen. Du sagst zwar, du kannst jetzt keine Mandeln in Marzipan verwandeln, aber gab es so für dich mal so diesen Moment oder gibt es den vielleicht auch immer noch, zu sagen, ach, ich hätte auch mal Bock auf erste Reihe sozusagen? Oder auf,
ja, habe ich schon, habe ich schon. Also so, der Traum ist schon irgendwie da, aber der ist leider nicht so stark. Ich weiß, dass ich, obwohl ich jetzt jahrelang mit einem Profi unterwegs bin oder nicht vielleicht obwohl, sondern gerade dann, weiß ich, ich müsste auch die Ochsentour machen. Mhm. Das wäre auch in meinem eigenen Interesse. Mhm. Also erstens schon vom Realismus her, ist der Name nicht bekannt, dass ich jetzt irgend so eine große Agentur bekomme, die sagt, ja, wir buchen jetzt Admiralspalast oder so, ne? Und das heißt, also ich müsste auch in einer gewissen Weise mich hocharbeiten und ja, und das ist aber nicht so richtig kompatibel mit mir, glaube ich, auch in meiner jetzigen Lebensphase. Also ich glaube, jetzt würde ich es gut finden, ein paar verrückte Bücher noch zu schreiben. Mhm. Und meine Lieblingslektorin, die jetzt zu Ullstein gegangen ist, mit der würde ich zusammen gerne einen Roman schreiben. Bei Rowohlt, was mein Hausverlag ist in Hamburg, da habe ich jetzt gerade unterschrieben, das erscheint Weihnachten 2024. ein schönes Weihnachtsbuch, könnt ihr euch schon darauf freuen. Ja,
herrlich.
Ich kann
schon
leider,
mal notieren, bitte.
Ich bin leider verdonnert worden, aber es werden wieder, es wird stilistisch wieder interessant werden. Ich werde wieder in andere Gestalten schlüpfen.
Das letzte Buch, du hast ja vorher auch noch Beamtendeutsch, das ist ja eine andere Kategorie, das ist ja mehr so ein Lexikon. Aber wenn du jetzt mit der Kreuzfahrt durch die Republik und dann haben die gesagt, schreib uns jetzt noch ein Buch oder hast du gleich für zwei unterschrieben? Oder
wie das Zustandekommen war eigentlich ganz, ganz toll, kann ich ja hier auch aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Agent wollte eigentlich schon vor 4 Jahren oder so, dass ich einen Roman schreibe, denn bin ich immer nicht aus dem Quark gekommen, habe dann immer so angefangen und halt mich geziert und gequält und genau, es ist so unangenehm und es ist, ich beneide diese Schriftsteller und Autoren, die so intrinsisch so, hurra, ich höre jetzt den Ruf der Muse, ich setze mich hin und die auch so den Drang haben, sich zu exkulpieren und ihre Poesie rausfließen zu lassen. Für mich, mir fällt das alles sehr schwer. Mhm. Und und dann habe ich halt nicht so richtig abgeliefert und ihr guckt bitte nicht auf die Uhr.
Nein.
Und
schneiden wir alles raus.
Und nee, könnt ihr drin lassen. Und und dann kam aber diese Twitter-Aktion, die teilweise halt irgendwie 1 Million Views hatten und also einfach ungeheure Reichweite gemacht haben. Also Martenstein hat ja dann eine Gegenkolumne geschrieben in der Zeit als Antwort und hat mir dann erklärt, warum ich nicht witzig bin und warum ich ihn nicht gut imitiert hätte. Das war besonders,
aber ist ja schon Ritterschlag,
das war dann, besonders absurd irgendwie, genau. Also das hätte ich an seiner Stelle nun, da ist er nur gerade nicht Fachmann drin. In allem anderen ja, Harald, in allem anderen ja. Aber da bin ich der Fachmann. Und und dann rief mein Agent mich an und sagte, ja, sag mal, jetzt, du musst aber jetzt mal ein Buch schreiben. Das hilft ja nun mal alles nichts. Und du kannst das so toll und überleg mal, willst du nicht eine falsche Biografie schreiben?
Okay.
Oder falsche Biografien? Und das fand ich schon mal gut. Irgendwas Falsches schreiben finde ich schon immer gut. Und habe drüber nachgedacht, dachte aber, mit den Biografien, das liegt mir nicht so. Ich würde denn lieber Begegnungen schreiben. Und daraus ist diese Geschichte entstanden. Jetzt treffe ich mich mal mit Prominenten und unterhalte mich mit ihnen. Und und dann ist es so, dann haben wir so eine Art Vorexposé geschrieben. Mhm. Das waren 5 Zeilen oder so. Okay. Und noch eine Kurzbio. Und er hat die rausgejagt an die üblichen Verdächtigen.
Okay.
Und dann kam ein Anruf am Freitag und dann sollte ich eigentlich ein Probekapitel schreiben. Und das hatte ich aber noch gar nicht geliefert. Und dann kam ein Anruf und der sagte, du guck mal bitte in dein E-Mail-Fach. Ich habe hier ein Anschreiben eines Verlages und die haben ein sogenanntes Blind Offer abgegeben. Ich kannte das gar nicht.
Okay.
Und das war ein Liebesbrief, ich bin weggeschmolzen. Und da hat die Cheflektorin einfach geschrieben, wir wollen Lorenz Meyer und wir verzichten auf das Exposé und wir verzichten auch auf das Probekapitel. Und okay. Wir wollen ihn auf alle Fälle und egal was er macht, und wir geben für die nächsten 2 Bücher ein Blindangebot mit einer ganz tollen Summe, die ich hier nicht nenne. Und also so Rolls-Royce-Fahrer wie ihr würdet wahrscheinlich gähnen, ne? Aber für mich war das eine ganz tolle Summe. Und wir geben ein Blind-Offer für seine nächsten 2 Bücher ab und er kann schreiben, was er möchte. Und dann habe ich meinen Agenten angerufen und dann war das auch noch von einem so liebenswürdigen Stil und so geistreich und so liebevoll. Und da habe ich meinen Agenten angerufen und dann habe ich gesagt, sag mal, was ist denn? Dann hat er gesagt, naja, ich bin dein Agent, ich bin natürlich dafür da, Verlage hochzujagen und ich kann natürlich jetzt auch noch nach links und rechts fragen. Und dann habe ich gesagt, es ist mir jetzt Cheat egal um irgendeinen Betrag oder so.
Dieser Vertrauensbeweis.
Und diese, nein, never, wir machen da gar nichts. Und diese Blind Offer war auch gebunden ans Wochenende.
Okay, achso, das haben Sie gesagt, bis
dann. Ja, genau, richtig. Das ist dann auch befristet, so ein Blind Offer. Eben damit jetzt auch nicht der Agent überall rumrennt und überall damit rumrennt und sagt, das haben wir schon, wollt ihr was drauflegen?
Ja. Du hattest mehr Zeit als Drosten bei der Bild.
Genau. Naja, und dann haben wir sofort telefoniert und haben uns, also es war einfach ganz, ganz sagenhaft, da hat einfach alles gestimmt.
Wann kommt das Weihnachtsbuch? Dann kommt das jetzt noch vor
24.
Das also kommt 2024.
Achso, da hast du noch ein Jahr Zeit.
Also genau, ja,
alles klar. Ich wollte mich, weil die Sachen sind ja schon in den...
Habe jetzt unterschrieben, muss aber im April abgeben.
Das heißt, es wird ein hartes Jahr, das heißt, du wirst...
Vorlaufzeit.
Also April musst du ablegen, ja genau,
abgeben. Das muss
ja
dann auch noch... April muss ich abgeben, genau.
Das heißt, das wird...
240 Seiten, ja.
Das wird ein hartes erstes Vierteljahr für dich.
Dann. Ja, aber ich habe ja Content von heute mitgenommen und da werden natürlich Andreas und Thomas vorkommen.
In einem Weihnachtsbuch.
Das ist der richtige Zeitpunkt, um auf den Umtrieb des Woche langsam bevor wir hier irgendwo.
Ja, wir haben die 2 Stunden jetzt fast voll. Wir sind jetzt bei 1,53. Wow. Also das
Wie
ist,
soll das jemand hören? Ich habe abgeraten davon. Also nur fürs Protokoll. Ja, ja, ich habe gesagt,
40 Minuten Stunde. Sind der optimale.
Ja. Genau, aber ich glaube, wir machen trotzdem zwei Folgen. Die Dichte,
Nein, das mit den zwei Folgen, da rate ich immer von ab.
Nein, wir lassen das laufen und das ist was für Liebhaber
jetzt. Genau.
Absolut, ja.
Genau.
Und Liebhaberinnen.
Ja. Liebhaberinnen, also, ja. Danke, ja. Das ist sehr wichtig. Umtrieb der Woche ist der einzige Schnitt, den wir haben im Podcast. Da wird nämlich jetzt ein Jingle reingeschnitten. Ne?
Der Umtrieb der Woche.
Der Umtrieb der Woche.
Ah ja, okay. Und da kommt jetzt...
Jetzt kommt der Umtrieb der Woche. Genau, dann ist immer die Frage, wer möchte anfangen? Wer hat schon einen? Wer überlegt sich noch schnell einen?
Muss ich jetzt noch einen überlegen?
Wir können ja mal... Andreas hat ja gesagt, du hast ja einen mit der Bahn.
Stimmt, ich habe ja schon
Hätte ich heute auch gehabt, mache ich dann aber nicht. Okay. Dann fang du doch mal an, dann sieht Lorenz, wie wir uns dann in Edgar vorgestellt haben.
Wie wir es in... Ja, also... Ich glaube oder ich fürchte, ich habe in letzter Zeit häufig ähnliche Umtriebe gehabt, aber das ist etwas, was mich
in diesen
Tagen oft umtreibt. Und ich habe ja, haben wir vorhin schon erzählt, wir sind hier in Lübeck, meine ehemalige Heimatstadt, Wohnstadt, aber wie auch immer, ich habe hier 24 Jahre sehr gern gelebt und bin immer mal wieder gerne hier. Und mit dem Auto 1,5 bis 2 Stunden entfernt von Flensburg, wo ich jetzt lebe. Und habe mir aber überlegt, naja, es ist auch mal eine gute Idee, mit der Bahn zu fahren, weil wir können immer davon reden, dass wir unseren CO2-Abdruck besser machen wollen, aber wir können ja auch mal so handeln. Und das hat wirklich, muss ich mal zugeben, super geklappt. Ich musste zweimal umsteigen, weil im Moment kommt es nicht über die Schlei, lange Geschichte. Aber egal, nur was mich umtrieben hat, war dann, ich bin gestern schon angereist und tagsüber, also während des Lichts sozusagen, musste aber in Neumünster umsteigen und das hat mich umtrieben. Und es gibt ganz viele grausige, auch der Flensburger Bahnhof ist ganz fürchterlich, aber das war so ein menschenfeindlicher Ort. Und da dachte ich, wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich müsste hier abends um 22 Uhr umsteigen, ich hätte Panik. Auch selbst als Mann fühle ich mich da nicht wohl. Aber wenn ich jetzt an eine Frau denke, egal welchen Alters, nee, furchtbar. Und das ist so ein menschenfeindlicher Ort. Und da denke ich so, wenn wir diese ganze Verkehrswende hinkriegen wollen, ich will jetzt, ne, wie gesagt, es war alles pünktlich, es hat super geklappt beim Umsteigen, perfekt, ne, kann man ja auch mal erzählen, das wird ja immer gemeckert, aber dieser menschenfeindliche Ort, also Neumünster, ich will gar nicht Neumünster sagen, aber dieser Bahnhof.
Dieser menschenfeindliche
Ort. Ja, ist wirklich gruselig.
Nein, aber
das hat mich umtrieben zu sagen, wie soll ich denn als Frau, wenn ich jetzt abends einen Termin irgendwo habe oder, keine Ahnung, irgendwo bin zum Tanzkurs und entscheide mich dann aber ja gegen die Bahn, weil ich dann lieber mit dem Auto fahre vor meiner Haustür. Das kann ich total nachvollziehen.
Ja, ich steige dann einfach mit ein in dieses, weil das Thema Bahn ja auch, ich bin ja heute aus Solingen angereist und habe dann also 5 Minuten, bevor ich mich aufmachen wollte zum Bahnhof, die Nachricht bekommen, mein erster Zug von 3 insgesamt fällt aus. Damit hätte ich den 2. nicht erreicht. Und ich finde es wirklich eine Schande, dass 2023 es nicht möglich ist, von Düsseldorf nach Hamburg zu kommen, ohne dass es zu solchen, also man muss doch von einer Großstadt zu einer Großstadt kommen, ohne, das muss doch möglich sein. Und da, also wir sind dann noch nicht mal am Anfang einer Verkehrswende, wenn noch nicht mal das klappt. Und ich habe bis jetzt immer die Fahne hochgehalten für die Bahn und ich werde auch nicht aufgeben, weil ich das eigentlich sehr, sehr angenehm finde. Ich habe dann jetzt das Auto gewählt. Das ist einfach wesentlich anstrengender. Natürlich bin ich freier.
Hat man dir aber heute gar nicht angemerkt.
Gott sei Dank. finde es dann auch, da ist wirklich noch viel, viel zu tun. Und natürlich jammern wir immer, wenn uns das mal negativ erwischt. Andererseits habe ich bis jetzt immer gesagt, ich habe sehr viele positive Erfahrungen mit der Bahn gemacht. Aber es muss wirklich möglich sein, Großstadt zu Großstadt zu kommen, ohne dass immer irgendwas Bauarbeiten angeblich, das kann nicht sein. So werden niemals Leute für die Bahn motiviert, vom Auto zu, die gerne Auto fahren oder sagen, ich bin individueller mit dem Auto, so werden wir nicht einen davon in die Bahn locken. Und schon gar nicht, wenn man dann den Sparpreis im Voraus gebucht hat und dann überhaupt nichts wiederbekommen kann oder ja, aber dann diesen Flexpreis, also auch noch den das ist nicht attraktiv. Punkt. Bemerkung dazu beim Autofahren. Jedes Mal, wenn auf einer größeren Autobahn in Köln, ist das auch ganz oft so, wenn dann da plötzlich ein Stau auftritt und auf 60 runtergebremst wird per Warnhinweis, bin ich immer, natürlich ist das subjektiv, aber ich bin immer der Einzige, der 60 fährt. Dann alle anderen rasen an mir vorbei und dann denke ich, das ist so dieses Prinzip Eigenverantwortung, wo immer Politiker ja gerne appellieren an die Eigenverantwortung. Ja. In meiner Welt, und das ist dieser Pessimismus, den wir auch in Sachen Umwelt teilen, das gibt's hier nicht. Es interessiert scheinbar nur sehr wenige. So, das war mein Umtrieb.
Ja, kann ich aber verstehen. Ich habe mein Auto vor vielen, vielen Jahren abgegeben. Und weil ich eine sehr bewusste Tochter habe, das ist gar nicht meine freiwillige Entscheidung gewesen. Die hat sehr auf mich eingewirkt und hat gesagt, wow. Papa, warum denn eigentlich? Hör doch auf damit. Wir haben noch die Bahn. In unserem Ort gibt es einen Bahnhof. Mach das. Und ich mach das und ich werde auch dabei bleiben. Also ich kaufe mir kein neues Auto mehr. Aber ich gucke mittlerweile anders auf Leute, die immer noch Auto fahren und ich kann sie leider verstehen. Also ich bin ein totaler Autofeind.
Ist das jetzt dein Umtrieb, ja, ne?
Oder bist du, oder? Den Umtrieb könnte ich danach noch mehr sagen.
Machen wir danach. Genau.
Und weil, wenn man drauf angewiesen ist, auf die Bahn, und ich meine, früher hieß es ja irgendwie als Sprichwort, hat man das als kleines Kind pünktlich wie die Bahn irgendwie. Und auf der ganzen Welt haben sie alle gesagt, oh, nee, ihr müsst nach Deutschland kommen und da stellt ihr euch auf den Bahnsteig und dann steht da 12.46 Uhr und dann kommt der da um 12.46 Uhr. Ja, und heute, wir sind ja in der europäischen Rangliste, sind wir ja durchgereicht hinter sonst wo. Also Das darf es nicht mehr geben. Ja, Umtrieb kann ich höchstens was Unterhaltsames erzählen.
Das ist richtig verkehrt.
Ich hatte Umtrieb, zwischendurch Corona und lag nachts.
Das klingt sehr unterhaltsam.
War nachts sehr schlaflos und habe mich durch YouTube geschaltet. Und irgendwann hat mir YouTube ein Las Vegas-Video eingeblendet. Ich weiß nicht warum. Vielleicht denken sie, dass ich Gambler bin oder so. Mhm. Und dann bin ich in so ein Las Vegas Rabbit Hole reingefallen, was sich jetzt als sehr, sehr unterhaltsam erwiesen hat, weil darüber haben die deutschen Medien so gut wie gar nicht geschrieben. In Las Vegas gab es vor 7 Tagen eine Cyberattacke.
Ui.
Und da haben anscheinend russische Hacker haben ein Casino-Konsortium. Also der in Las Vegas gibt es eine so eine große Hauptstadt, die geht durch die Stadt. Mhm. Und das ist der sogenannte Strip, der Boulevard. Und auf der linken und der rechten Seite stehen so große Themenhotels. MGM Grand oder das Luxor, das sieht aus wie eine Pyramide. Oder Treasure Island, da haben früher Siegfried und Roy irgendwie ihre Tiger dressiert. Und das Bellagio, das ist so ein kitschiges mit Fontänen davor. Und oder das Paris mit dem Eiffelturm davor. Und also ist ja alles so ein bisschen Disneyisiert.
Ja.
Und mittlerweile soll es wohl so sein, dass die Straßenhälften, also die linke Seite und die rechte Seite, die gehören so Konsortien. Und das eine Konsortium ist wohl MGM und das andere ist irgendwie die Bude, wo auch Caesars Palace mit dazu gehört. Ja, und beide Straßenhälften sind wohl erpresst worden von diesen russischen Hackern. Aber die MGM-Gruppe hat wohl gesagt, wir zahlen nicht. Und dann sind bei allen dieser Hotels seit 7 Tagen oder 8 Tagen, die können die Gäste nicht ein- und auschecken, automatisch. Die ganzen Slot-Machines sind alle außer Betrieb. Oder wenn sie in Betrieb sind, dann können die Auszahlungen nur noch händisch ausgeworfen werden. Die Parkhäuser, die mittlerweile in Las Vegas viel Geld kosten, früher war es mal umsonst, da sind die Schranken alle hoch irgendwie, da kann jetzt jeder kostenlos parken. Okay. Die Zimmerkarten, das ist alles desolat. Also da sind die jetzt irgendwie, das MGM Grand war ja mal das größte Hotel der Welt für einen kurzen Moment mit, ich glaube, 5000 Zimmern oder so. Also da kann man sich vorstellen, was da los ist und was für Umsatzverluste das sind.
Ja, aber
und ich fand es aus diesem Aspekt Cyberattacke ganz interessant, weil man mal sieht, wie angreifbar wir sind.
Ja, aber du hast gesagt, darüber wurde kaum berichtet. Das ist doch eigentlich eine schöne Boulevardgeschichte. Also total. Das wäre doch eigentlich, wenn man sagt, es gibt auch schönen Boulevard, das ist doch eine tolle Geschichte. Die tut keinem weh und das hat Unterhaltungswert.
Genau, und ich hab's nicht verstanden, warum da nicht die großen Medien gesagt haben, wir haben doch sowieso einen Korrespondenten. Setz dich in einen Zug, in einen Flieger, in sonst was, fahr mal hin und dann sprichst du mit den Angestellten oder mit den Touristen, die da jetzt auf ihr Zimmer warten. Und da sind im Caesars Palace, die leiden jetzt immer noch. Und also das ist jetzt der 8. Tag. Und wenn ihr heute Abend bei YouTube mal das eingebt, also das sind jetzt, so langsam kriegen sie es in den Griff, aber sie leiden immer noch drunter. Okay. Und es heißt, dass die andere Straßenseite, die nicht betroffen war, sich mit 15 Millionen wohl freigekauft haben.
Wahrscheinlich billiger.
Ja, ja. Glaube ich auch.
Ja, genau. Aber wer einmal sich erpressen lässt,
genau.
Da gab es ja mal so
absolut
in richtig. Der Geschichte so Dinger.
Ja.
Wir haben über 2 Stunden voll. Ich würde sagen, das ist bis jetzt, also der Nächste, der das toppt, der muss, glaube ich, erst noch geboren werden. In diesem Sinne sage ich...
Kein Widerspruch mehr von unserem Gast.
Es war sehr kurzweilig.
Ja. Wir können doch weitermachen.
Nichtsdestotrotz. Also
haben wir schon angefangen? Habt ihr schon Aufnahmen gedrückt?
Ich glaube, wir haben... Oder, also, wenn
du kommst
ein Thema,
einfach wieder. Du kommst wieder.
Das ist eine gute Idee. Genau.
Du schreibst jetzt dein Buch. Ja. Und wenn du fertig bist, meldest du dich und dann machen wir...
Absolut. Ne?
Weil jetzt im ersten Quartal wirst du wahrscheinlich viel Arbeit haben.
Ja, also spätestens Weihnachten 2024, wenn wir in dem Weihnachtsbuch vorkommen, dann kann ich auch sterben. Also dann kann ich auch von uns
gehen,
wenn ich in einem Weihnachtsbuch vorkomme, weil ich bin Weihnachtsfan.
Ja.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Das
vielen
war
Dank,
ganz
dass
toll,
ich da
dass
sein
du
durfte.
Hier nach Dank. Rübergekommen bist. Und vielen Dank, Andreas. Und wir Dank, plaudern Thomas. Jetzt gleich noch ein bisschen ohne Mikrofon und machen noch ein paar nette Fotos, ein paar Selfies mit unserem Star.
Genau, ist ja das Autogramm
jetzt. Genau, und das Autogramm. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.